Herzlich willkommen zu den digitalen Albträumen. Bei den digitalen Albträumen nehmen wir uns eigentlich jedes Mal einen Roman vor und vergleichen ihn mit unserer eigenen Wirklichkeit, mit unserer Gesellschaft. Allerdings sind wir schon wieder beim Staffelende. Wir haben ja tatsächlich immer drei Romane uns vorgenommen und dann eben in der letzten Folge, in der vierten Folge, vergleichen wir so ein bisschen, welche Themen uns da wichtig waren, welche Parallelen uns aufgefallen sind. Und das ist eben jetzt wieder die vierte Folge. Und wir hatten die folgenden drei Romane besprochen. Erstens Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Zweitens Träumen Androiden von elektrischen Schafen, beziehungsweise wird es mittlerweile tatsächlich verkauft unter dem Namen Blade Runner, wo ja auch der Film bekannt wurde oder wie der eben hieß. Der Autor war Philip K. Dick. Und drittens Die Hochhausspringerin von Julia von Lucado. Und mit hier in der Runde sind wieder Dentaku. Hallo Dentaku.
Hallo.
Und Franka, hallo.
Hallo.
Und hallo Tim. Tim!
Was? Moin, moin zusammen.
Okay. Ja, also nicht Tim, sondern Till. Genau, also wir hatten uns diese drei Romane vorgenommen und eine Frage, die ich mir dabei gestellt hatte, war, wie kommt es denn überhaupt zu solchen starken gesellschaftlichen Veränderungen, die man eben braucht, um ja einen Roman darzustellen, der sich tatsächlich abhebt von unserer eigenen Gesellschaft. Und ich glaube, am wenigsten ist der Unterschied bei der Hochhausspringerin, wobei man da dann schon fast so diesen Uncanny Valley-Effekt hat, finde ich. Aber das ist eigentlich ein Roman, der sehr nah an unserer eigenen Gesellschaft dran ist. Vielleicht nochmal einiges etwas verstärkter, aber es ist jetzt gar nicht so, dass es da jetzt so total anders ist. Wir hatten andere Sachen, wo das deutlicher ist, und ich glaube, man kennt auch einige Filme, wo das deutlicher ist. So ganz typisch ist der Atomkrieg bzw. der Atomunfall. Das sehen wir zum Beispiel bei Blade Runner. Wir haben natürlich auch teilweise technische Weiterentwicklungen, die eben so stark sind, dass sich dadurch die Gesellschaft eben so stark verändert. Und mir sind noch zwei Sachen eingefallen, das erste hatten wir nicht, das ist das typische Aliens-Szenario, was man in ganz vielen Filmen oder auch
vielleicht können wir mal was mit Außerirdischen machen.
Ja, genau. Ah, ich habe da was, ich hätte eine Idee, genau, aber das gucken wir dann noch, ob das tatsächlich klappt, genau. Also Außerirdische, die Entdeckung des Weltraums, ja, also das wäre natürlich, also die Entdeckung des Weltraums mit Kontakt zu anderen intelligenten Lebewesen, die wäre da natürlich, würde sich auch anbieten. Und das, was mir jetzt, oder wo wir auch schon mal kurz drüber gesprochen hatten, ist tatsächlich, was wir jetzt erleben, eine Pandemie, die das Ganze eben total durcheinander bringt. Also das kennt man auch vor allem aus Filmen kenne ich das, mit ganz schlimmen Krankheiten, wo man dann irgendwie Leute in weißen Anzügen rumlaufen sieht und so weiter, die Leute testen und oder dann irgendwie die Zombie-Apokalypse eben eingeleitet wird.
Das wollte ich gerade sagen. Zombies. Meistens entwickelt sich da draußen eine Zombie-Geschichte jedenfalls.
Ja, ja. Da warten wir jetzt noch ab, ob
es
so weit kommt.
Ja, die aktuelle Zombie-Apokalypse fehlt noch ein bisschen, ja.
Ja,
kann ja noch werden, wer weiß.
Bisher hatten wir nur Zombie-Nerze.
Stimmt, aber das ist ja die erste Stufe, ja.
Die waren doch nicht tief genug beerdigt und tauchten wieder aus den Gräbern auf. Das war schon mal ganz gut.
Das war schon relativ gruselig, ja.
Ja, wenn man Glück hat, wird dann irgendwie der Richtige gebissen, der vorher irgendwas Tolles gespritzt bekommen hat oder die. Und dann haben wir so eine Superheldin, die uns vielleicht dann doch rettet.
Oder so super Zombies.
Super, Franka, ja,
so
vielen
in Kombination.
Dank.
Ja.
Das macht's viel besser.
Meinst du eine Gerichtsmedizinerin?
Das gibt's leider schon.
Fälle klärt, indem sie die Gehirne isst von anderen und von den Opfern, damit sie die Täter identifizieren kann.
Habe ich da was verpasst?
Gibt
es das tatsächlich?
Das gibt es ja. Serie, ja.
Ja, es gibt einen Film. Serie. I Zombie. Und ja, es ist ungefähr so, wie es sich anhört.
Okay. Also ich habe tatsächlich mal nachgedacht, was könnte denn durch diese Pandemie nicht nur in einen Roman, sondern auch in unsere Wirklichkeit übergehen. Und habe in der New York Times zufällig einen Artikel gelesen, dass es jetzt einige Amerikaner und Amerikanerinnen gibt, die beschlossen haben, dass sie weiterhin außerhalb ihrer Wohnung Masken tragen werden. Jetzt unabhängig davon, wie das weitergeht. Und habe mir gedacht, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es eben dann in 50, 100 Jahren so eine Gruppe von Maskenträgern und Maskenträgerinnen gibt, wo man gar nicht mehr, entweder gar nicht mehr vielleicht auch so genau weiß, wo das eigentlich herkommt und wo es vielleicht auch tatsächlich gar nicht mehr, hoffentlich gar nicht mehr nötig ist, wobei es ja gerade eher so aussieht, als könnte man sich von einigem dadurch schützen, ob das jetzt Krankheiten oder Smog oder sonst was ist.
Ja, ist vielleicht sogar eigentlich eine der Sachen, die wir aus der Pandemie übrig behalten sollten, dass wir zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr mit Atemschutzmaske sitzen, denn irgendwie die letzte Grippesaison ist praktisch ausgefallen und, und Masern sind irgendwie um 90% gesunken in den letzten zwei Jahren.
Ja, das kann gut sein, genau. Ja. Ja.
Und man sieht,
Und ich dachte jedenfalls auch, Entschuldigung, Franka, also dass sich gerade solche Sachen eben in die Gesellschaft, vielleicht auch in nur einige Gruppen, dass sie da eingehen. Und vielleicht ist es dann auch so, man kommt in eine Wohnung und kriegt als erstes aus Höflichkeit irgendwie das Desinfektionsmittel angeboten. Und ich habe mich mit einer Bekannten drüber unterhalten, wo die Familie aus der Türkei kommt. Und die meinte, auf türkischen Hochzeiten sei es eben tatsächlich so, dass man zur Begrüßung als erstes die türkische Art von Eau de Cologne gereicht bekommt, um sich eben damit die Hände zu erfrischen. Ja, und da weiß ich auch nicht, wo das tatsächlich herkommt, aber vielleicht war das auch mal sowas und es ging dann eben in den
Kultur.
Guten Ton ein, ganz genau. Ja, Franka, aber
jetzt
hatte ich vorhin
früher mal so ein geheiztes Handtuch.
Ja.
Wo gab's das?
In Flugzeugen.
In Flugzeugen, ja, stimmt. Das gibt's, glaube ich, immer noch in manchen Flugzeugen.
Ja, bei der, wo hast du jetzt gesagt, in der Türkei war das?
Genau, aber ich kann mir gut vorstellen,
Brauch,
dass das nicht nur in der Türkei ist, genau.
Aber da kann es natürlich gut sein, Wasser, ja, also dass man da Wasser vielleicht etwas sparen möchte in gewissen Gegenden, wo es sehr heiß ist oder so, dass vielleicht überhaupt in noch südlicheren Ländern üblich ist, dann eher halt sowas Alkoholisches, Desinfektionsmittel analog sozusagen zu benutzen und das nicht nur zur Erfrischung, sondern eben auch zur Reinigung dann ist. Ja. Ich wollte vorher eigentlich sagen, dass wir es ja in Teilen der Welt auch schon kennen. Im asiatischen Raum ist das ja tatsächlich ganz üblich mit den Masken. Jetzt nicht unbedingt diese klinischen Masken oder wie sie heißen, sondern ich glaube, das sind oft auch einfach so Stoffdinger. Aber da ist das ja schon ganz üblich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das anfing natürlich, aber ich glaube schon auch mal gelesen zu haben, dass es hieß, dass das da auch zum guten Ton gehört oder man höflich da ist, indem man eben andere nicht mit seinem eigenen Kram sozusagen ansteckt dadurch.
Belästigt,
genau.
Ja, also insbesondere, wenn man eine Erkältung hat oder so, sich nicht ganz wohl fühlt, dass man sich dann aufsetzt, einfach aus Respekt den anderen gegenüber und es eben nicht wahrgenommen wird als übergriffig, du willst mich nicht riechen, du hältst mich für krank, sondern eher ein respektvoller Umgang, mir geht's gerade nicht ganz so gut, ich möchte dich davor schützen, dass ich dir was antue.
Genau, und das ist ja eigentlich ganz wünschenswert, weil
total.
Ist jetzt zwar schon etwas her, dass ich zuletzt im Büro war, aber da erinnere ich mich schon an so Phasen, jeden Winter oder Herbst kommt jemand schniefend und hustend rein und sagt, oh, ich fühle mich ja gar nicht gut und man selber denkt nur, ja, dann bleib doch bitte einfach zu Hause oder halt wenigstens von mir Abstand, weil ich möchte es mir jetzt nicht auch noch einfangen. Ne? Also bei uns ist diese Höflichkeit, sag ich mal, nicht angekommen, da ist halt eher so dieses, ich muss mich ins Büro schleppen, damit ich als wichtiger Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin doch auch vor Ort wahrgenommen werde.
Ja, und ich erinnere mich auch noch dran, sehr gut dran, als das eben aufkam oder bevor das aufkam mit den Masken. Ich war häufiger mal in London, wo dann auch, gerade wenn man vom Flughafen weggefahren ist, dann des Öfteren auch Asiatinnen und Asiaten mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln dort waren und wir dann immer dachten so, oh Gott, der hat jetzt so eine Maske auf, wer weiß, was der jetzt Schlimmes hat, wahrscheinlich irgendwie bestimmt was Tödliches, ich setze mich mal lieber irgendwie woanders hin. Also das war noch gar nicht so, dass man dann dachte, ach ja, das ist ja nett, dass der versucht, uns hier zu schützen. Ja.
Ja, aber ich denke auch, das wird sich jetzt ein Stück weit wandeln, ja.
Ja, dann gibt es natürlich noch diese andere Sache, die irgendwie so ein Damoklesschwert, was über der Menschheit schwebt, was auch zu einer drastischen Veränderung jetzt führen könnte. Also wenn wir jetzt nochmal den Schwenk zurück machen, was hat da in den Büchern eigentlich zu dieser Veränderung geführt? Wenn man jetzt diese Klimakrise, Klimakatastrophe, die anbahnende, sich überlegt, mit einem Meeresanstieg von x Metern und an der Unfruchtbarkeit von ganz vielen Gebieten auf der Erde, da wird sich massiv was ändern, wenn das so eintritt. Und das ist also vielleicht nicht ganz so schnell wie so eine Pandemie oder so ein Atomkrieg, aber so ein Umbruch sehe ich dann da auch schon am Horizont, der eine Gesellschaft massiv verändern kann und hier alles in Frage stellt. Also das Interessante bei diesen Themen ist ja, es sind Fakten, die sich durch die Menschen nicht ändern lassen. Also bis auf bei der Hochhausspringerin, so ein Atomkrieg, der ist halt da gewesen, den kannst du nicht ändern. Darauf kannst
also
du
im Nachhinein.
Im Nachhinein kannst du darauf nicht mehr Einfluss nehmen und sagen, ach so, ja, also mit dieser Maßnahme, da ist das kontaminierte Gebiet dann dekontaminiert.
Genau, wir haben hier die Wunderalge, die das jetzt alles aufnimmt.
Genau.
Wie so ein Radiergummi.
Ja, oder
das
so ein
Moos.
Oder diese.
Das Moos in Stuttgart.
Hat super
funktioniert. Hat noch jemand dran erinnert, ja.
CO2-Filter direkt neben den CO2-Messstationen.
Genau,
die werden uns retten. Ja, also von daher sehe ich da schon, dass diese Klimakrise das wahrscheinlich Nächste ist, was also als Nächstes ist, was rankommt an diese Atomkriegssituation, die Unveränderbarkeit, dass
genau,
die Gesellschaft muss sich anpassen an das drumherum, denn dem Atomkrieg ist es egal, also der Atomwüste, dem Fallout, ist es egal, ob da eine Demokratie ist oder eine Diktatur oder ob es Familien gibt oder also alles, was die Gesellschaft da aufgebaut hat bis jetzt, ist eigentlich alles irrelevant für den Einfluss dieser Katastrophe. Und beim Klima ist es dann ähnlich. Ja, dem Klima ist es auch egal, welche Organisationsstruktur, Gesellschaftsstruktur wir haben. Das wird machen, was es
genau,
macht.
Genau, und ob wir überleben oder nicht.
Und ob wir überleben oder nicht, das ist völlig, egal.
Genau, und da gibt es, glaube ich, also erstens hatten wir, wie gesagt, ja, Blade Runner. Ich sage einfach immer Blade Runner und nicht träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ich glaube, die meisten kennen sowieso hauptsächlich unter diesem Titel. Da hatten wir zwar erst, also den Auslöser des Atomkriegs, beziehungsweise, ich glaube, da kamen dann auch Unfälle dazu, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was genau es war, was aber eben dazu geführt hat, dass es eben ganz, ganz viele Tiere eben nicht mehr gibt oder jedenfalls nicht viele davon und dass es eben auch so zu einem Statussymbol wurde, dass man ein Tier gepflegt hat. Und sogar, wenn es eben kein echtes Tier war, dass sogar das dann eben ganz hoch angesehen wurde. Und das ist ja auch was, also so haben wir das noch nicht. Aber ich glaube, alle haben schon mal hier von Lonesome George gehört, da diese Schildkröte, die da der letzte seiner Art ist und der sich irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob es da auch noch ein, zwei Weibchen gab, mit denen er sich aber irgendwie partout nicht paaren wollte und wo man irgendwie dann immer abgewartet hat, wo eben absehbar war, dass diese Tierart aussterben wird. Und ich glaube, da gibt es auch noch andere. Ich möchte auf zwei Bücher hinweisen dabei. Und zwar nicht von Terry Pratchett, sondern von Douglas Adams, Last Chance to See, die Letzten ihrer Art, wo er vor, also kein Roman, sondern tatsächlich ein Sachbuch, das beste Tiersachbuch, glaube ich, überhaupt, wo er schon vor Jahren um die Welt gereist ist und bedrohte Tierarten besucht hat, zusammen mit einem Biologen, glaube ich, und einem Techniker, Tontechniker von der BBC und sie da eben dann über diese Tiere berichtet haben, aber auch die ganze Reise. Also es ist wirklich auch einfach ein lustiges Buch, kann man wirklich nur empfehlen. Aber es gibt jetzt, glaube ich, auch immer mehr tatsächlich Romane, wo es um das Thema geht. Ich habe gelesen, kann ich aber leider nicht empfehlen, 2084, also was sich eben auf 1984 oder 2084 dann bezieht, von dem Autor von Sophies Welt. Wie heißt er? Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Genau, aber jedenfalls der Autor von Sophies Welt, der hat diesen Roman geschrieben, der eben dann im Jahre 2084 spielt und wo dauernd, also wo täglich in den Nachrichten berichtet wird, welche Tierart jetzt wieder ausgestorben ist. Leider ist es nicht so super geschrieben. Also vom Schreibstil her fand ich es jetzt nicht so super anspruchsvoll. Oder war es auch nicht so super spannend. Und ich habe angefangen zu lesen Dry, wo es eben um eine Trockenheit in den USA geht. Das war ziemlich spannend und ehrlich gesagt, ich habe es nicht weitergelesen nach dem ersten Kapitel, weil das habe ich schon mal erzählt. Das habe ich angefangen zum Anfang der Pandemie und dann ging es irgendwie darum, wie die Gesellschaft ausrastet und den anderen irgendwie die letzten Flaschen Wasser wegkauft. Und das war mir zu aufregend so zum Anfang der Pandemie, wo man hier auch noch nicht wusste, wie die Gesellschaft reagiert und ob es mehr so eine gegenseitige Unterstützung gibt oder ein gegenseitiges Zerfleischen. Damals hatten wir auch Szenen, wo Leute anderen das Klopapier aus dem Einkaufswagen geklaut haben.
Ja, stellt sich raus, die Zivilisationsdecke ist dünn.
Ja, aber ich...
Es gab auf der anderen Seite aber auch genau entgegengesetzte Bewegungen, dass ich schon wahrgenommen habe, dass viele anderen irgendwie helfen wollen, also gerade auch Älteren, die dann ja nicht mehr so in den Supermarkt gehen sollten, da so Einkaufsdienste und ähnliches. Also das habe ich vorher noch nie so stark wahrgenommen, jedenfalls, ja.
Ja.
Also von daher, es gab auch durchaus beides, ja.
Ja, das war auch das, was mich so ein bisschen beruhigt hat zum Anfang der Pandemie, muss ich sagen, weil ich habe diese Bilder gesehen von Leuten, die irgendwie sich da um das Klopapier streiten und um die Nudeln. Und fand das schon sehr erschreckend und habe dann sofort geguckt, in meiner Stadt konnte man sich melden, wenn man eben andere unterstützen wollte. Da gab es tatsächlich von der Stadt organisiert so einen Einkaufsservice. Ich habe aber auch ganz viele Zettel gesehen, also teilweise von Privatleuten, die im Supermarkt aufgehängt haben. Hier, du gehörst zu einer Risikogruppe und möchtest nicht einkaufen gehen. Hier ist meine Telefonnummer, ich mache das für dich. Und aber auch zum Beispiel hier von der, ich glaube, es war das CVJM, bin mir da jetzt nicht sicher, also eine Jugendorganisation von der Kirche, die haben auch sowas organisiert. Also ich glaube, da gab es schon sehr viel. Ich bin auch auf einer Liste von, also so einer Mailingliste von Leuten, die unterstützen können beim Ausmachen von Impfterminen. Und da sind anscheinend so viele drauf, dass ich nie kontaktiert wurde. Und auch beim Einkaufen nur einmal. Also entweder das hat sich niemand gemeldet, das kann natürlich auch sein. Oder es gab einfach wirklich genug Leute, die das freiwillig gemacht hatten. Mhm. Und ich hoffe auf die. Ich glaube auch, dass man in solchen Situationen eben sich eben zusammentun muss und sonst da schlecht durchkommt. Aber natürlich auf Abstand zusammentun.
Ja.
So wie wir hier gerade.
Ich glaube, es war so eine Mischung. Ich glaube, da haben sich schon viele Leute gemeldet. Aber ich glaube auch, dass viele gerade Ältere, die da vielleicht drauf angewiesen wären, diese Seiten, also das ist ja meistens, war das dann über Webseiten, ne, dass die halt überhaupt nicht kennen oder da auch nicht hinkommen sozusagen. Also ich glaube, das Angebot war da. Also viele Helfer waren da, aber dass das vielleicht nicht so auch da so adressatengerecht war, wie es vielleicht hätte sein können oder müssen, dass die, ich sag mal, die Leute in Risikogruppen das auch hätten annehmen können in der großen Zahl. Das fand ich eigentlich so ein bisschen schwierig. Wie kriegt man das jetzt wirklich an diese Leute dran, ohne denen nahe zu kommen natürlich, weil sonst hätte man ja überall vielleicht klingeln gehen müssen oder so.
Ja, ohne die auch zu belästigen, genau.
Ja, das auch. Und viele, das habe ich nämlich auch so wahrgenommen, dass auch ältere Leute das auch nicht unbedingt wollten. Also im Supermarkt habe ich oft sehr alt aussehende Leute gesehen und dann auch immer gedacht, warum bleiben die denn nicht zu Hause? Die können doch so einen Dienst benutzen. Aber die haben dann manchmal auch gesagt, das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist wenigstens mal in den Supermarkt gehen. Ne? Also das darf man halt auch nicht unterschätzen, dieser Tagesablauf, den so Leute dann auch haben, ne? Und für alle war es wahrscheinlich jetzt mal ein Jahr lang das Highlight, mal in den Supermarkt zu gehen. Und das wollen sich Leute dann natürlich auch nicht unbedingt nehmen lassen, wenn sie sich auch gar nicht so alt und gebrechlich fühlen. Ja? Das gibt es natürlich auch, ja.
Ja, und ich glaube auch, das haben wir vielleicht jetzt auch gesehen, man muss halt solche Strukturen dann aufbauen, wenn es eben noch nicht nötig ist. Also ich will da jetzt gar nicht jammern irgendwie über die Anonymisierung innerhalb der Städte. Aber wenn man da natürlich besser eingebunden ist, wenn man da schon Strukturen hat, wo die Leute wissen, sie können sich dahin wenden, dann ist das natürlich wesentlich einfacher, dann in einer Notsituation auch tatsächlich zu nutzen, als wenn ich während einer Notsituation anfange, so etwas aufzubauen. Also ich persönlich habe es natürlich jetzt hauptsächlich an den Schulen gesehen. Da ist es schwierig, dann, wenn plötzlich von einem auf den nächsten Tag alle Kinder zu Hause sitzen, dann da Plattformen aufzubauen und so weiter und denen irgendwie zu erklären, wie sie die jetzt nutzen müssen. Das ist eben deutlich einfacher, wenn ich das schon vorher aufgebaut habe. Aber vorher habe ich natürlich weniger den Druck, das dann auch tatsächlich zu nutzen. Und bei anderen Sachen war es ja ähnlich. Also die Gesundheitsämter, die möchten auch nicht mitten in der Pandemie jetzt das System wechseln. Die haben irgendwie was, was irgendwie funktioniert und sie wissen nicht, ob das andere für sie auch funktioniert. Sie sind nicht eingearbeitet und so weiter. Das ist eben nicht der bestmögliche Zeitpunkt. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, welche Katastrophe so als nächstes kommt und was man da dann braucht.
Ja, das stimmt.
Ja, sagen wir mal so, es gibt ja viele Forscher und viele viel Forschung dazu, was alles passieren könnte. Und Katastrophenszenarien werden durchgespielt und auch sowas wie, der Atomkrieg wird mal geübt oder eine Pandemie würde auch mal geübt. Und dann gibt es da halt Ergebnisse, was alles fehlt und was man alles machen müsste. Und dann muss man dafür dann aber auch als Gesellschaft sagen, okay, das kann passieren, auf diese Eventualität wollen wir uns vorbereiten oder eben nicht. Und wir haben uns als Gesellschaft dazu entschieden, uns auf viele Eventualitäten, die wir, die Expertinnen und Experten immer schon vorhergesagt haben oder vorgewarnt haben, dass es passieren könnte, uns nicht darauf vorzubereiten.
Ja, das stimmt ja so nicht ganz. Wir haben beschlossen, die bereits getroffenen Vorsichtsmaßnahmen, die es in den 80ern und 90ern noch gab, aus Kostengründen abzubauen. Es gab zum Beispiel über ganz Deutschland verteilt einen Haufen Krankenhäuser, die bereitgestanden hätten, leer, noch in den 80ern und 90ern, die dann abgebaut wurden.
Okay, ich meinte damit, also faktisch haben wir uns dazu entschlossen, wir haben uns entschlossen, sogar es zurückzubauen.
Genau.
Aus Kostengründen und nicht nur den Expertinnen und Experten nicht zuzuhören, sondern auch noch das dann abzubauen. Ja, aber wollen wir zurückkommen zu den Büchern?
Ich gar nicht, weil unser Ziel ist doch eigentlich, das auf unsere Realität zu
beziehen. Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche in den Büchern, was ist da denn passiert mit den Gesellschaften? Wie sind die denn dann da mit umgegangen mit dieser geänderten Situation? Also wenn ich jetzt Blade Runner angucke, dann ist ein Ausweg ja aus dieser furchtbaren Situation eine Flucht gewesen für viele. Sagen, okay, wir haben jetzt diese Erde im Prinzip verbraucht, mit diesem Atomkrieg wurde sie unmenschlich, unbewohnbar eigentlich oder kaum noch bewohnbar. Ja, lass uns zum Mars umziehen, da ist es vielleicht noch bewohnbar. Das ist ja so eine Strategie gewesen, um da wegzukommen.
So ganz entfernt gibt es ja diese, sorry, dass ich unterbreche, aber ganz entfernt gibt es diese Strategie, also Strategie ist vielleicht übertrieben, aber diesen Gedanken bei uns ja auch schon. Ne? Also weiß, dass das irgendwie mit unserer Welt nicht ewig so bleibt, weil wir sie halt einfach verbrauchen sozusagen. Und da wird ja schon überlegt, wo könnte man vielleicht eine Alternative finden, wo jetzt natürlich nicht alle Leute umgesiedelt werden, aber wo man eine neue Zivilisation aufbauen könnte. Und da ist ja der Mars schon so das Nächste auch, obwohl es so weit weg ist natürlich, aber doch am nächsten dran. Und ich meine mich zu erinnern, dass es vor ein paar Jahren mal so ein Auswahlverfahren gab, wo, ich weiß jetzt nicht, ob es 20 oder 50 Leute waren, die gesucht wurden, die bei dieser Mission mitmachen wollen, den Mars zu besiedeln. Also da war klar, es gibt kein Zurück. Die wurden dann ausgesucht. Das waren also aus allen Schichten, also natürlich freiwillig, aber jeder, der wollte, konnte sich da anmelden und musste natürlich gewisse Tests und so weiter mitmachen. Und ich habe da jetzt schon ein paar Jahre nichts zu gehört, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Projekt sozusagen weitergeht. Ich weiß nicht, ob ihr da mal was zu gehört habt.
Also ich kenne das.
Losgeflogen sind sie jedenfalls nicht.
Nee, das nicht.
Ich kenne nur diese Idee da von Elon Musk, der da irgendwie das geplant hat. Ich weiß nicht, ob es da auch mal ein, ich sag jetzt mal, offizielles Projekt irgendwie
ja,
gab.
Ja, ja, das war nicht von Elon Musk, was ich meinte. Ja.
Okay.
Gab, glaube ich, auch dieses Versuchsdorf, was sie dann gebaut haben, wo sie dann Leute eben da hingebracht haben und die mussten dann autark leben für eine gewisse Zeit in einem abgeschotteten Biotop. Das hat aber, glaube ich, nicht sonderlich gut geklappt.
Ja, das hat nicht so gut geklappt, ja. Tja, wie gut klappt das dann wohl auf dem Mars?
Och,
wo man halt echt nicht raus kann. Aber Till, du hattest eben noch, du wolltest, glaube ich, noch weiter ausführen.
Nö, ich wollte nur sagen, die Frage war ja im Prinzip, wie sich diese Gesellschaften verändern und wie die Gesellschaft darauf reagiert in den verschiedenen Büchern. Also bei Brave New World war es ja irgendwie, hey, wir machen im Prinzip eine Plangesellschaft. Wir züchten uns unsere Gesellschaft so heran, wie sie nötig ist, um stabil zu sein.
Ja, aber bei Brave New World ist doch die Ausgangssituation eine andere. Also da haben wir eben nicht, da gar nicht die Notwendigkeit dafür.
Gut, das wäre genau der nächste Satz gewesen. Dass dort eine Gesellschaft geändert wurde, obwohl es nicht die Notwendigkeit gab.
Weil ich wollte nämlich gerade noch zurück zu einem ganz anderen Roman, nämlich zu Entschuldigung, ich dachte, das sei dein Punkt gewesen. Du wolltest den nur noch mal wiederholen. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Nämlich mit Margaret Atwoods Der Report der Markt. Denn da haben wir ja auch vorher einen, also mindestens Atomunfälle diverse gehabt. Es wird nicht so ganz genau gesagt, ob es auch einen Krieg gab. Und da gab es dann eben die Bewegung, so dieses Zurück zu den Anfängen. Irgendwie das, was wir hier gemacht haben mit dieser modernen Gesellschaft, hat nicht geklappt. Offensichtlich ist Gott nicht einverstanden. Wir müssen zurück zu dem, was irgendwie vor 2000 Jahren gemacht wurde. Und man zieht sich eben auch aus der Welt zurück. Also dieser Staat, Gilead, hat zwar dann so eine Art diplomatische Beziehungen auch noch zu anderen Ländern, aber eigentlich gibt es da ja sehr wenig Kontakt und auch die Bürgerinnen und Bürger dürfen ja nicht einfach so ausreisen. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir noch andere Romane, wo es tatsächlich so eine gleiche Ausgangssituation gab?
1984 ist auch ein
Ja, die haben ja permanenten Krieg, der auch nach wie vor andauert.
Genau, also da gab es auch Atomunfälle oder Krieg oder Atomwaffeneinsatz.
Aber ich glaube auch Brave New World, auch wenn wir das jetzt gerade als anders eingeordnet hatten, redet von Kriegen, die gewesen sind.
Ja, das stimmt.
Bevor dann die Zeitrechnung nach genau, es steht nicht genau drin, aber da waren Kriege, bevor die Zeitrechnung nach Ford eingeführt wurde.
Stimmt, ja.
Und bei die Maschine steht still, es ist der Rückzug unter die Erde dann.
Mhm.
Genau, und da ist aber auch irgendwie außen alles nicht mehr bewohnbar. Und man weiß nicht, ob es verstrahlt ist oder einfach die Umwelt nur so zerstört, dass man sie nicht mehr bewohnbar ist, aber ja, unbewohnbar. Wo wir gerade auch drauf zusteuern, das hatten wir ja gerade.
Jetzt gucke ich mal, ob der Till noch was sagen möchte, jetzt wo ich ihn dreimal unterbrochen habe. Nee, Till will nicht mehr. Entschuldigung. Genau, also vielleicht können wir uns das tatsächlich nochmal anschauen, den Umgang, nicht nur was macht denn die Menschheit darum, sondern wie geht sie denn mit der Natur um? Und wir hatten jetzt schon genannt, in Blade Runner haben wir eben diese Tiere, um die sich dann alle aufopferungsvoll kümmern. Bei Brave New World ist es etwas anders. Wir haben eben diese Gesellschaft, die in der Stadt lebt. Ganz abgesehen davon gibt es diese Reservate, wo wir dann auch den John eben kennenlernen, der auch so diese Figur des edlen Wilden ist, der eben unverdorben ist und was ja auch eine, jetzt immer keine realistische Darstellung jedenfalls ist. Und die Leute, die in der Gesellschaft leben, da ist es jedenfalls so, dass sie, je nachdem, zu welcher Kaste sie gehören, dass ihnen so eine Abneigung der Natur anerzogen wird, aber gleichzeitig sie dazu erzogen werden oder konditioniert werden, dass sie total auf Natursportarten, und zwar vor allem auf teure Natursportarten stehen, eben als aus kommerziellen Zwecken ist das Ganze dann dort.
Ja, und bei der, ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, wobei es da ja nicht um die Natur geht, also Sport in der Natur, sondern diesen Konsum, ne? Also das ist, wie du gerade sagtest, teure Sportarten sind nicht etwa Sportarten in der Natur, weil das ist gesund oder ähnliches, wie man das heute vielleicht eher sagt, sondern eher, ist, man soll konsumieren und deswegen diesen Sport oder Sport betreiben, ja, weil man darüber eben nochmal mehr Geld ausgeben kann. Und ich glaube, dass der in der Natur stattfindet, ist, glaube ich, nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So genau, schien
das
es mir
ja
jetzt
auch
jedenfalls.
So abstruse Beispiele wie, was genau, war es, Rolltreppentennis und Raketengolf.
Genau,
so.
Also auch nicht so richtig Natur, ne? Rolltreppe ist jetzt auch nicht die Natur an sich.
Nicht?
Und irgendwas Golf war noch, irgendwas Golf.
Ja, ich weiß nicht, was es war, aber Rolltreppentennis würde ich gern mal sehen, wirklich.
Vielleicht machen sie das so in Bergen.
Das Rolltreppen.
Ja, also ja, anstatt möglich. Wandern kann man dann mit der Rolltreppe hoch und runter fahren und dabei Tennis spielen.
Ja,
sie haben sich also da schon einiges ausgedacht.
Genau, also das meinte ich nur. Da ist, glaube ich, die Natur nicht das Entscheidende.
Nee, da ist eher der Gedanke, dieses Reservat, so hey, wir machen mal einen Ausflug in das Wilde und eher so als kleines, also kam mir eher so vor, als kleines abgeschottetes Biotop. Das ist ganz hübsch, da kann man sich das mal angucken, wie das früher mal war, aber eigentlich ist das bäh. Also es ist erstrebenswert, sondern einfach so eher als, spannend, ein Abenteuer, aber möglichst bitte Abstand halten von meinem Leben.
Genau, da fahre ich nur hin, weil das Instagrammable ist.
Genau. So ein bisschen was wie, es hat so ein bisschen was von Zoo auch, finde ich, weil zugegeben nicht mehr, wie sie hieß, die da hingereist ist, aber die ja auch sagte, oh, das fehlt ihr noch, ne, auf ihrem Zettel sozusagen, und sie will da ja aber gar nicht mit in Berührung kommen mit den Leuten und natürlich auch dem Dreck und oder was heißt Dreck, also mit der Erde sozusagen, sondern das nur so mal angucken und dann erzählen können, dass sie eben da war, weil genau, Instagrammable für in heutigen Worten, aber lieber so nur aus der Ferne, sodass man sagen kann, man war da, aber anfassen möchte man es nicht.
Ja, aber es war schon was, also es ist schon Statussymbol zu sagen, hey, ich konnte das, ja, es ist, genau. Ich bin eine Person von wenigen, die es überhaupt machen konnte, aber genau, dann so, eher als Bestärkung darin, dass das neue, tolle, also die schöne neue Welt, die sie sich gebaut haben, doch das absolut Erstrebenswerte ist.
Genau, ja. Ihr hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn sie in diesem hübschen Hotel, was da an dem Rande von dem Reservat war, geblieben wären, glaube ich.
Genau, ich war da.
Und einmal vielleicht so drüber geflogen oder sowas. Ja.
Das stimmt. Und es ist natürlich dort auch das Einzige, was dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen gefährlich ist. Also die Linda zum Beispiel, die geht dort ja tatsächlich verloren und kann eben dann erstmal nicht zurück. Aus welchen Gründen auch immer, denn das ist mir nicht so klar geworden. Da sind ja anscheinend regelmäßig irgendwelche Leute aus der Stadt, die da hingebracht werden, um dort irgendwie da die Tänze anzugucken und so weiter. Und erst nach 20 Jahren kommt der John in Kontakt mit einem von denen. Franka, du weißt da was zu.
Ja, der Grund war doch, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, dass sie doch schwanger war und das Kind auch bekommen hat. Und dann hat sie doch gesagt, also sinngemäß, dann war das natürlich nicht mehr möglich, zurückzugehen. Also ich glaube, sie wäre dann in dieser Gesellschaft nicht mehr aufgenommen worden, weil ja die Kinder eben dort in den Reagenzgläsern gezüchtet werden und nicht etwa normal geboren. Also das ist doch total verpönt in dieser Welt. Ich meine, das war der Grund.
Ich bin mir nicht sicher, weil es also tatsächlich
John, also es war der Chef von, also Linda war ja, ist ja geschwängert worden, was ja absolut verpönt war, genau.
Genau.
Von dem Chef von John? Nee, von
ja, von Chef, einem Höhergestellten.
Höhergestellten von
diesem
dem
Apparat da jedenfalls, ja.
Und die sind da zusammen hin und für mich klang es so, als ob sie da in eine Umweltkatastrophe geraten sind und dann ein Suchtrupp sie dann nicht mehr gefunden hat, aber eigentlich vielleicht auch gar kein Bedarf daran war, sie wirklich wieder finden zu wollen.
Ach so.
Weil das gesellschaftlich so verpönt ist, überhaupt schwanger zu sein.
Nee, das habe ich aber anders verstanden, denn so die wissen ja gar nicht, dass sie schwanger ist. Wenn, das wäre ja gar kein Problem gewesen, dass sie schwanger ist. Sie hätte ja jederzeit in eine von diesen Abtreibungskliniken gehen können in der normalen Welt. Also ich glaube, die ist irgendwo gestürzt. Also
die
beide
ist irgendwo noch abgestürzt sozusagen. Genau.
Es gab
oder
einen Unfall und dann ist sie verloren gegangen und dann konnte man sie nicht mehr finden.
Ja. Das fand ich aber auch.
Was ich aber meine ist, anscheinend sind, also sie hat dann da ungefähr 20 Jahre lang gelebt mit dem John, der ist ja ungefähr so 20, als sie dann da gefunden werden. Und diese Ausflüge von Städtern in dieses Reservat, die scheinen ja schon relativ regelmäßig stattzufinden. Also ich weiß nicht, ob sie sich dann wirklich so geschämt hat. Aber eigentlich hätte ja in diesen 20 Jahren schon mal längst irgendjemand den John treffen müssen. Und der John, der wollte ja unbedingt Kontakt zu diesen Leuten haben. Hat ja da sich auch nicht so arg zurückgehalten.
Ja, aber ich glaube, das wäre einfach nicht gegangen. Also die Gesellschaft hätte sie nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, sie hat sich zwar einerseits geschämt, weil das mit dem Kinderkriegen, das ist ja total verpönt und wie sie dann auch nach wahrscheinlich kurzer Zeit ja dann doch aussah. Oder sie hatte auch, glaube ich, durch diesen Sturz, hatte sie sich da auch Verletzungen zugezogen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt war, dass es auch immer hieß, man hätte sie auch nicht mehr aufgenommen. Also sie war dann wie
sie ja dann auch nicht
verstoßen.
Aufgenommen.
Genau, aber man hätte sie auch wohl nicht zurückgelassen, so richtig.
Das weiß
so
ich nicht,
ich
denn dann hat man sie ja mit zurückgenommen. Also sie ist
ja, aber
ja mit
nur
dem
wegen
John
dem,
zurück.
Nur wegen dem John, glaube ich. Hm. Nur durch
also
ihn.
Also ich weiß es nicht genau. Aber wo waren wir da jetzt
gut,
eigentlich?
Möglicherweise hat er da eine logische Lücke in seinem
ja, den
Roman,
Eindruck hatte ich.
Wir waren bei Familienstrukturen.
Nee, da waren wir noch nicht, sondern wir waren
doch,
ja
eigentlich
jetzt immer
waren
noch
wir da jetzt
bei
gerade,
dem Umgang
ja.
mit der Natur. Und in der Hochhausspringerin, da haben wir ja eben, dass das alle erstmal in diesen Peripherien theoretisch geboren werden. Und dann zurück, und dann nicht zurück möchten in die Stadt, sondern dass sie eben in die Stadt möchten. Und da ist auch die Peripherie als eher dreckig dargestellt und die Stadt als so das Cleane, wo man dann eben in den Hochhäusern wohnt und immer möglichst hoch hinaus möchte auch und so weiter. Also das ist irgendwie so der Traum, den dort alle so hegen. Und ich finde, das ist auch was wir in unserer Welt eigentlich so ein bisschen immer sehen konnten. Also man weiß, oder soweit ich weiß, gehen jedenfalls immer mehr Leute ziehen in die Stadt und ziehen eben weg von Dörfern. Und wenn ich mich mal so erinnere, dann hieß es ganz oft auch, ja, in größeren Städten, ja, an dem und dem Tag, ja, da kommen die Dorfdeppen hier in die Disco. Also es war jetzt nicht so, dass die dann irgendwie alle gleichgestellt werden, sondern das waren dann so die Möchtegern-Leute, die halt irgendwie auch nicht so modisch nicht auf dem neuesten Stand waren und so weiter. Also das wurde schon immer so eher negativ konnotiert. Und für mich, die ich auf dem Land aufgewachsen war, war es auch immer so, dass ich, dass ich eben den Eindruck hatte, ich habe dort mir fehlt da was. Also ich habe nicht zum Beispiel dieses kulturelle Angebot, das ich gerne hätte. Die Auswahl an Menschen um mich herum war natürlich auch irgendwie begrenzt. Also da gab es vielleicht auch nicht so die Gruppen, an die ich mich vielleicht angeschlossen hätte. Und das kenne ich auch von anderen. Also und jetzt habe ich den Eindruck, dass es teilweise vielleicht eher wieder ein bisschen zurückgeht. Also jetzt während Corona haben alle gesehen, dass es eigentlich total ätzend ist, wenn sie den ganzen Tag in ihrer überteuerten kleinen Stadtwohnung irgendwie rumhängen, vielleicht keinen Balkon haben, geschweige denn einen Garten und wie schön das doch gewesen wäre. Also das ist, glaube ich, schon was man jetzt auch sieht. Und ich habe auch gerade noch nicht gelesen, aber über den neuen Roman von Juli C. Gehört. Ich glaube, er heißt Über Menschen, wo es auch so ein bisschen darum geht. Ich glaube auch schon im vorherigen, dieser Unterleuten, da ging es, glaube ich, auch auf diesen, wie das so ist, wenn man da eben aufs Dorf zieht und wie das Dorfleben ist und so weiter.
Jetzt teilst du aber nur so aus, weil wir alle in der Großstadt wohnen.
Ich wohne ja auch in der Großstadt. Also in der Großstadt nicht, aber in einer größeren Stadt. Ich habe ja gerade gesagt, wie schlimm ich es auf dem Dorf fand. Ich habe also wirklich drei Jahre vor meinem Abi die komplette Oberstufe über, glaube ich, jedes Wochenende mit meiner einen Freundin davon geträumt, wie das ist, wenn wir endlich da weg können. Also ein großer Vorteil war schon der Führerschein, aber vorher in einem Ort ohne öffentliche Verkehrsmittel zu wohnen, das
Hallo,
ist...
Hallo, da waren Busse.
Ja, da waren Schulbusse.
Bestimmt auch einmal am Tag gefahren.
Da waren Schulbusse. Die sind in das
halt
noch viel kleinere Ort
gefahren.
Ja, zur Schule wollte ich nicht unbedingt.
Ja.
Nee, aber das ja, war
das
tatsächlich.
War Revolution, als dann einmal die Stunde die Taktung kam.
Das haben wir
das
immer
noch. Das war bei uns nicht.
Das
ist immer noch nicht.
Ja, das
wo
ist,
ich
das
gewohnt
ist ein großer
war das
Befreiungsschlag gewesen.
Ja, das glaube ich. Bei uns gibt es nicht mal einen Bahnhof.
Nee.
Bei uns gab es einen Bahnhof.
Ja, bei uns gab es wohl auch mal einen.
Bei uns gab es auch mal einen Bahnhof.
Da 50 Jahre her oder so.
Genau. Wir hatten auch eine Lok, die stand halt auf ihrem einen Gleis.
Nee, bei uns gab es da Kaliabraum, der transportiert wurde. Das war wichtiger als das Menschen der Bahn fahren.
Und man muss natürlich auch sagen, die in Anführungszeichen Großstadt, in der wir oder an der die SA auch dran wohnt, das ist halt auch das größte Dorf der Welt. Ja, das ist jetzt auch keine Großstadt.
Ich dachte,
in dem
das
Sinne.
Ist München.
Nein,
ja,
das ist
eben.
Stuttgart.
Ach so.
Nein, nein, Stuttgart ist das größte Dorf der Welt.
Ja, aber München ist dreimal so groß.
Und München heißt es immer das Dorf unter den Großstädten.
Das ist auch, ich habe ja in München gewohnt, das ist wie ein Dorf.
Okay, ich finde Stuttgart ist auch wie ein Dorf, wie ein kleines Dorf. Kehrwoche und ähnlichem.
Ja, die soziale Kontrolle.
Machen wir uns
ja
mal keine Freunde in den Kommentaren, du.
Ja, das tut mir leid.
Ja, apropos Kommentare, da kann ruhig mal überhaupt jemand irgendwas hinschreiben.
Ich bin doch eh zugezogen, weißt du, ich zähl doch eh nicht. Das ist ja das.
Zählt irgendjemand von
Danke,
uns?
Das Problem bei uns ist, dass wir auch dort, wo wir aufgewachsen sind, als Zugezogene gegolten haben.
Ja, deswegen ist mir das auch nicht neu und deswegen bin ich das auch sowieso gewöhnt. Ja?
Ich bin ja vom Zurgrossen direkt zum Neigschmeckten geworden.
Ah. Dann kennst du das also auch. Till geht sowieso nie raus. Ja. Nein, während der Pandemie nicht. Was ja sehr löblich ist.
Okay, vielleicht kommen wir tatsächlich, der Till wollte über die Familienstrukturen sprechen vorhin schon und vielleicht gucken wir
uns
das tatsächlich
mal an. Ich hatte das Gefühl, dass wir das schon angeschnitten haben, das Thema, aber ja.
Ja, das hatten wir angeschnitten, aber ich glaube, wir hatten das andere auch nur angeschnitten und deswegen fand ich es jetzt schon ganz gut, dass wir da kurz nochmal näher drauf eingegangen sind. Genau, was ist dir denn aufgefallen bei den Familienstrukturen?
Ja, also das Interessante fand ich, dass sie bei der Hochhausspringerin ja im Prinzip nahezu komplett aufgegeben wurde. Und die Idee ja da ist, hey, man schafft das alleine und nur durch eigene Leistung irgendwie eine Stellung zu erreichen. Und das Einzige ist, im System gut bewertet zu werden, aber nicht irgendwie Rückhalt in der Familie zu haben. Also da gab es im Prinzip keine Familien mehr, außer halt in den Peripherien außen vielleicht noch so ein bisschen, aber auch dort war es jetzt nicht, dass dort Familien Kinder großgezogen haben oder Eltern Kinder großgezogen haben, sondern das total verpönt war einerseits
verpönt,
oder faktisch
nicht
stattgefunden
oder nicht
hat,
stattgefunden hat, ja.
Aber dann ja dann die Revolution war oder das Revolutionäre oder das Aufwieglerischere war ja dieser Blog, der beschrieben hat, wie es denn ist, in einer Familie aufgewachsen zu sein, von jemandem,
genau, deshalb glaub ich,
der
dass
aber
es schon
gar nicht in der Familie
war.
Aufgewachsen ist.
Ja, ja, schon.
Also um sozusagen dieses aufwieglerische Familien, also es war schon ein politischer Akt zu sagen, hey, hier, so kann man eigentlich auch in der Familie aufwachsen und glücklich sein und da eine Doku dazu zu machen, war jetzt eher als aufwieglerisch von der Gesamtgesellschaft betrachtet oder zumindest von der herrschenden Gesellschaft. Esse?
Ja, das habe ich so nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass es verpönt ist, sondern man sieht so ein bisschen, dass es schon so eine Nostalgie danach gibt und ich glaube, das, was er als politisch bezeichnet hat, ist zu sagen, das ist besser oder jenes ist besser. Und das ist ja heute auch irgendwie immer noch so, dass eben Eltern vorgeworfen wird, irgendwie wie sie es machen, ist es falsch. Also ich habe eine Freundin, deren Kind in der...
Und zwar grundsätzlich.
Ja, genau. Aber ich habe eine Freundin, deren Kind in der Schule, in also das so in einer Art Nachmittagsbetreuung war. Und die hat das relativ, also die hat es so häufig vorgeworfen bekommen, sie sei ja da offensichtlich eine Rabenmutter, dass sie ihr Kind nicht... selbst sich nachmittags irgendwie darum kümmert, sondern dass er jetzt die Hausaufgaben dort in der Schule machen muss. Und andererseits glaube ich auch, dass Leute, die eben ihre Kinder also selbst betreuen, also indem vielleicht ein Partner beschlossen hat, irgendwie zu Hause zu bleiben oder dass eben vielleicht auch beide Partner nicht voll arbeiten, dass denen auch vorgeworfen wird, dass das irgendwie nicht gut ist, wie sie das da machen. Also vielleicht von den anderen Gruppen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es in die Hochhausspringerin grundsätzlich abgelehnt wird, sondern dass es aber irgendwie nicht mehr gemacht wird. Aber nicht, dass es als barbarisch angesehen wird, sondern dass es ja schon so dieses nostalgische Rückbesinnung darauf gab, Franka.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es als barbarisch oder so gilt, aber diese Szene, wo die Hitomi dieses, sagen wir mal, Date hatte, da rutscht ihr das ja so mehr oder weniger raus, dass sie ihre da Biomutter kennt. Und das ist ihr dann ja gleich irgendwie unangenehm, weil man dann wohl so ein bisschen als seltsam gilt, so hatte ich das verstanden. Also es wird einfach nicht mehr gemacht, man weiß nicht warum. Und es gibt ja eben diese Paar, die ihre Bio-Eltern, wie es da heißt, noch kennen. Und das ist zwar irgendwie was Besonderes, also es scheint ja auch interessant zu sein, weil der Date-Partner, von dem mir der Name jetzt leider nicht mehr einfällt, dann ja auch nachfragt, kennst die und wann hast du gesehen? Genau, der Royce Hung, ja. Dann hast du die zuletzt gesehen. Aber dass es doch auch vielleicht ein Grund ist, warum das dann nicht weitergeht. Ne? Also, dass der sich dann, sie dann, wie man heute sagt, ghostet da, also nicht mehr meldet und so. Dass es halt irgendwie seltsam ist, dass sie die doch kennt und was das mit ihr vielleicht irgendwas nicht stimmt. So hatte ich das wahrgenommen. Mhm.
Genau. Doch so hatte ich es auch schon auch wahrgenommen, genau. Ja, und andererseits scheint es...
Ja, ich hatte das eher so das Gefühl, dass das eher dieser Blog eher als Dokumentation eines Nostalgischen gedacht war und nicht als ein erstrebenswertes im Sinne von einer Alternative.
Nee, das auch nicht. Nee, da hast du recht.
Was ja dann, und das meine ich, war ja dann das Aufwieglerische, das sozusagen auch als Alternative darzustellen oder das Bessere oder das Machbare. Nicht nur eine Dokumentation, so war es mal oder so ist es, wenn das so ist, sondern eher auch ein, hey, das ist auch möglich und das ist auch eine valide Methode, aufzuwachsen oder eine Familie zu führen oder auch vielleicht sogar eine erstrebenswerte für einzelne Personen. Das hätte ich jetzt als das Aufwieglerische gesehen. Aber vielleicht bin ich da auch...
Ehrlich gesagt, wer das rausfinden möchte, ist herzlich eingeladen, den Roman selbst zu lesen und gerne auch uns dazu zu schreiben. Aber was wir auf alle Fälle, glaube ich, haben, da können wir uns, denke ich, drauf einigen, ist so diese Nostalgie. Es gibt jetzt nicht nur diesen Blog, sondern es gibt auch diesen Family Service, wo man eben dann Bio-Verwandte mieten kann, die natürlich keine echten Verwandten sind, die aber irgendwie so tun, wie man sich vorstellt, dass die Leute sich in tatsächlichen Familien verhalten und was ja auch eine ganz merkwürdige Darstellung ist. Also meine Mutter hat mich nicht jeden Morgen mit einem Lied, einem selbstgesungenen Lied geweckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, es mag in ganz wenigen Familien vorkommen.
Hättest du sie gefragt?
Ganz bestimmt, ja, genau. Ja. Aber Franka, du wolltest auch was dazu sagen.
Ja, was war das jetzt?
Wenn sie nicht einfällt, dann weise ich inzwischen
noch mal auf die Mumbots hin, die es da auch
genau.
gibt.
Das wollte ich sagen.
Ich
genau.
auch.
Ja, okay. Aber führe ruhig weiter aus.
Naja, die ja eigentlich eine Simulation einer verständnisvollen Mutter, an die man sich wenden kann, sind durch genau. eine künstliche Intelligenz, die, ja...
Genau, die einem dann immer sagt, wie stolz sie ist.
Genau, nicht so wahnsinnig viele verschiedene Tricks beherrscht. Das ist ein bisschen besser als Eliza.
Das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es auch Dadbots gegeben hätte. Also es wird nicht wirklich erwähnt.
Nicht die Rede von, ja.
Genau.
Aber es scheint jedenfalls dann schon weil es da ja so einen richtigen Dienst gibt, genau. Schon so ein Bedürfnis auch danach zu geben. Ne? Das ist jetzt, es ist witzig, weil man eigentlich diese, ja, Bio-Eltern, das ist mehr oder weniger abgeschafft, aber dieses Bedürfnis nach dieser wenigstens familiären Unterstützung, sage ich mal, oder elterlichen, das scheint schon da zu sein.
Ja.
Weil wenn das niemand nutzen würde, gäbe es diesen Dienst ja nicht. Ne? Das.
Und das sehen wir ja in anderen, in den anderen Romanen auch. Also bei Brave New World ist es so, dass eben nicht jeder, nee, also da sehen wir das nicht, aber wir sehen, dass nicht jeder das Recht hat, überhaupt Kinder zu bekommen, eben weil sehr viele von dieser nuklearen Strahlung eben so stark beeinträchtigt sind. Und wir haben in Die Hochhausspringerin, dass es ganz viel oder ganz üblich ist, sich sterilisieren zu lassen, und zwar auch, ich glaube, es ist auch von einer sogenannten Frühsterilisierung die Rede, die eben schon so zur Pubertät direkt durchgeführt wird. In Brave New World, Schöne neue Welt, haben wir es auch, dass sie diese Verhütungsgürtel immer tragen, Malthusgürtel heißen die, glaube ich, wo sie eben, also die Frauen natürlich, die ganze Zeit irgendwie Verhütungsmittel mit sich rumschleppen. Und das scheint schon eine große Rolle zu spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das teilweise auch ein bisschen die, vielleicht auch die Angst der Autorinnen und Autoren ist. Vielleicht unterstelle ich da jetzt allerdings auch was. Wie geht das denn weiter mit unserer Familie? Wo entwickelt die sich denn hin? Man hat eben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man, also nicht nur, wenn man selbst keine Kinder hat, dass man Kinder adoptiert, sondern es gibt ja auch die künstliche Befruchtung, die es dann eben auch möglich macht, dass nicht nur so diese typischen Familien, wie man das irgendwie aus konservativen Werbungen und so weiter sieht, mit Vater, Mutter und zwei Kinder irgendwie sieht, sondern dass auch homosexuelle Paare zum Beispiel Kinder bekommen können. Und vielleicht ist das auch so eine Angst. Diese Familie, wie wir sie kennen, löst sich auf. Wer weiß, was es da noch gibt. Und vielleicht auch, wer weiß, was uns das irgendwie wegnimmt. Also man hat es ja so ein bisschen gesehen, als es immer um die Ehe von homosexuellen Paaren ging, dass das eben ganz lange abgelehnt wurde, weil
ja,
schon die
eigentlich?
Überlegung war, ja, warum eigentlich? Also ich unterstelle jetzt, dass man eben schon die heterosexuelle Beziehung als das Höherwertige und das Schützenswerte und vor allem die Familie, wo dann eben auch noch Kinder dabei sind, als das Schützenswertere angesehen hat.
Ja, und so als das Normale, in Anführungszeichen. Ne?
Also das auf alle Fälle.
Ich habe mal jemand gehört, als es um diese Diskussion auch ging, der dann sagte, ja, und jetzt wollen die auch noch heiraten. Was nehmen sie uns, also sinngemäß so, was nehmen sie uns denn jetzt noch weg?
Ja,
und
ganz
ich dachte
klar.
Mal,
das ist doch kein
Minus.
Steuerliche Vorteile.
Nee, aber das weiß ich gar nicht, ob es darum ging, das ist vielleicht auch ein Punkt, aber ich dachte immer, aber nur weil jemand anders doch heiratet, also du kannst doch auch heiraten, ist doch, du darfst ja deswegen jetzt nicht heiraten.
Ja.
Das
ja,
habe ich immer nicht verstanden, ne? Oder verstehe ich auch heute noch nicht.
Ja, ich bringe mal einen schlechten Vergleich. Wenn du etwas für besonders hältst und dich abgrenzen möchtest oder absagen möchtest, das ist was Besonderes hier, das habe ich geschafft, und jemand anderes schafft das dann auch, dann ist dein Erfolg oder dein Geschafftes vielleicht nicht mehr so viel wert, weil jemand anderes das auch schafft. Insbesondere jemand, wenn es jemand schafft, den du für minderwertig hältst. Und wenn du eine homosexuelle Beziehung für minderwertig hältst und die dann gleichgestellt wird mit deiner Errungenschaft einer Ehe, dann wertet sie ja deine Ehe ab. Und nur in diesem Gedankenkonstrukt, was ich überhaupt nicht unterstütze, ist das dann eine legitime Sache. So, dann nehmen sie uns das jetzt noch weg. Ja, weil sie dir deinen Status wegnehmen, den du erreicht hast in der Gesellschaft, in der du dich gerne siehst, dass eine Ehe etwas besonders Wichtiges ist und Schützenswertes und genau diese Form hat. Und hast es jetzt geschafft, dieses auch zu erlangen. Es ist ja für manche Menschen unglaublich wichtig, und auch nachvollziehbar wichtig, dass sie heiraten und eine Familie gründen, weil das für sie etwas ganz besonders Wichtiges und Erstrebenswertes ist. Und in dann zu sehen, ja, aber für die andere Person ist das, für diese andere Personengruppe, die ich jetzt für nicht so wichtig halte, die ich und für auch nicht das richtige Leben halte, die werden jetzt sozusagen auf die gleiche Stufe gehoben wie ich. Schwierig aus diesem Blickwinkel heraus.
Ja.
Mein Blickwinkel ist, hey, was schadet es dir? Nichts.
Genau.
Gar nichts.
Ja.
Geht es darum, dass zwei Menschen sich vereinen und sagen, zusammentun und sagen, hey, wir sorgen füreinander, dann ist das doch toll. Dann, wenn zwei Menschen sich lieben oder füreinander sorgen wollen, dann ist das doch eine tolle Bestärkung und Absicherung von diesen beiden Leben. Und das ist schützenswert aus meiner Sicht.
Ja.
Von daher, da sind so die unterschiedlichen Sichtpunkte da drauf.
Genau, aber du bist halt auch progressiv und nicht konservativ.
Ja, aber ich fand das jetzt eine sehr gute Herleitung. Also das denke auch, dass es sowas ist. Ich kann es aber auch persönlich nicht nachvollziehen, ja. Das ist so ein bisschen, also ganz anderer Vergleich, aber wenn man irgendeinen Uni-Abschluss hinkriegt, ja, dann schadet es mir ja auch überhaupt nicht, wenn jemand anders den auch kriegt. Ja, das ist jetzt,
ja,
wie gesagt, natürlich was ganz anderes, aber.
Jetzt wäre ich nochmal richtig provokant. Wenn man sagt, naja, also in einer Gesellschaft können nicht alle alles. Und
ja.
Ich möchte meinen elitären Status beibehalten in der Familie. Und jetzt sind dann doch alle Arbeiterkinder imstande, auch in diesen Akademikergrad aufzusteigen. Dann haben ja auf einmal alle das und dann werten sie das ab, was wir geschafft haben.
Mhm.
Und da, also aus dem Kontext kenne ich das Gleiche.
Ja.
Und in dem Uni-Kontext möchte ich noch was anderes einwerfen. Ich habe ja einen Uni-Abschluss und mir nimmt es überhaupt nichts weg, wenn jemand anderes auch einen Uni-Abschluss hat. Aber was ich mich wirklich aufrege, das ist, wenn Leute einen Uni-Abschluss haben, ohne etwas dafür getan zu haben. Zum Beispiel, wenn sie einen Doktortitel führen, ohne dass sie selbst ihre Doktorarbeit geschrieben haben, da rege ich mich wirklich auf. Abgesehen davon.
Das ist ein Schmücken mit falschen Federn.
Genau. Abgesehen davon glaube ich, diese Diskussion, jetzt ist es ja durch, aber irgendwie mit der sogenannten Homo-Ehe, das ist halt der gleiche Zankapfel wie, die Toilette für das sogenannte dritte Geschlecht, die mir auch nichts wegnimmt, wenn jemand anderes auch eine Toilette hat.
Toiletten nimmt die doch weg, Esther.
Ja, genau. Und
gibt ja nicht
die
mehr Toiletten.
Sogenannte Salzstreuerin, über die sich alle immer aufregen, wenn es ums Gendern geht.
Ja.
Genau.
Wer?
Dann sagen, gibt es
vielleicht,
ganz viele
vielleicht
immer, die
sollte
vorbringen.
Man den Leuten mal sagen, dass in ganz vielen anderen Sprachen viele der Alltagsgegenstände tatsächlich weibliches Geschlecht haben.
Ach so, ja, im Deutschen ja auch. Aber Till, du hattest gefragt, was ist das denn mit der Salzsteuerin? Also es gibt immer ganz viele, die dann so witzig sein wollen und vorbringen, die Feministen und Feministinnen, die möchten dann tatsächlich vielleicht sogar noch die Salzstreuerin und nicht den Salzstreuer. Dagegen muss ich ja sagen, wir leben ja hier alle in einer Region, wo sogar die Butter gegendert wird zu der Butter. Von daher finde ich, ach, das kennst du gar nicht?
Bitte?
Also in Bayern und Baden-Württemberg auch der Butter.
Vor allem der Butter.
Und
nee.
Ich auch.
Nein.
Und
da sage ich jetzt einfach
doch.
Nein, das heißt die Butter.
Und der Radio.
Und bei uns heißt es die Bach.
Nur die eine.
Nee.
Doch. Es gibt einen Bach, der heißt die Bach.
Ah, okay.
Das ist die Bach, ja, aber alle anderen Bäche heißen doch. Oder
also,
bin ich da
also ganz ehrlich gesagt, bin ich ja nur zugezogen und wirklich nicht firm, was diesen Dialekt angeht. Gut, aber ich glaube, damit können wir es vielleicht dann auch doch ein bisschen hinter uns lassen.
Aber trotzdem mag ich nach wie vor die italienische Akkuschrauberin. Avitatrice.
Ah, ja, das hört sich nett an.
Und die Fotokopiererin.
Im Französischen auch weiblich. Gut, okay.
Die Bohrmaschine, ist das vergleichbar? Oder, Geht es jetzt um was anderes? Ja, okay.
Genau. Also es gibt nicht nur,
gibt's im Deutschen
nicht nur andere
auch.
Sprachen, wo das so ist. Das
ja, natürlich gibt es das in allen Sprachen. Ja.
Die Nutella, oder?
Nein.
Du willst wirklich jetzt Blockkommentare provozieren, oder?
Weil man ja Nutella
die
seit
Nuss-Nougat-Creme. Die Nuss-Nougat-Creme.
Oh.
Oh. Bin immer zu deeskalierend hier.
Sehr gut. Ich nehme auch mal den Humor raus. Und ein anderes Thema, das mir aufgefallen ist, als ich den Roman gelesen habe, ist das der Umgang mit Alter und Tod.
Oh ja.
Ja, ja. Voll witzig.
Genau, damit wir hier mal ein bisschen wieder ernster werden. Also, wir sehen in Schöne neue Welt, dass es eben die Möglichkeit gibt, am Lebensende einen, selbst den Tod zu wählen und in eine Einrichtung zu gehen, wo einem dabei eben geholfen wird. Wir sehen auch, dass es eigentlich keine Trauer mehr um diese Leute gibt, weil ja auch die sozialen Beziehungen eben nicht so stark sind. Wir haben schon gesagt, Familien zum Beispiel gibt es dort ja eben gar nicht. Und wir haben wir kannten das schon aus Die Maschine steht still, wo es auch eben diesen guten Tod gibt, den man wählen konnte. Und jetzt muss ich gerade nachdenken. Ah ja, und in Die Hochhausspringerin, da haben wir es eben auch, dass Hitomi am Schluss sich zurückzieht in so ein Gebäude, wo sie auch betreut wird, auch von PsychologInnen und wahrscheinlich auch von TechnikerInnen, die dafür sorgen, dass ihre Erinnerungen eben nur noch Positives beinhalten. Also einmal die tatsächlichen Erinnerungen, aber dann auch alles, was sie zum Beispiel in ihrer Tagebuch-App und so weiter vielleicht aufgeschrieben hat oder Fotos, die sie gemacht wird, dass das eben alles gelöscht wird, was nicht positiv ist. Und da habe ich überlegt, also das ist ja schon so, dass die Autorinnen und Autoren sich überlegt haben, wie wird das denn wohl in der Zukunft, wie werden wir denn wohl mit dem Sterben umgehen? Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was eben sehr schwierig ist. Also erstens dieser Verlust von Menschen natürlich, aber auch jetzt schon im Alter, wie gehen wir denn daran? Also jetzt während Corona war ja schon immer so die Sache, man muss jetzt die Alten schützen, aber dann haben die gefälligst auch dankbar zu sein, sollen eben nicht in den Supermarkt gehen, auch wenn das Einzige ist, was ihnen jetzt vielleicht gerade bleibt. Genauso auch also ein bisschen so eine Aufwiegelung den jungen Partyvolk dann auf der anderen Seite. Aber wir haben auch gesehen, dass eben unser Gesundheitssystem nicht so gut aufgestellt ist, wie wir das vielleicht gehofft haben. Und man sieht ja auch schon seit Jahren, dass wir vor allem, was die Pflege angeht, einfach nicht so die Möglichkeit, also nicht so das Personal haben in ausreichender Menge. Wir hatten jetzt das auch mehrfach, dass eben Pflegepersonal ja praktisch aufgeschrieben hat und gesagt hat, sie sind einfach völlig überfordert, weil sie einfach zu viele Leute betreuen müssen und das dann eben viele aus osteuropäischen Ländern, aber ich glaube zum Beispiel auch aus Südamerika Leute hergebracht werden, um eben unsere Alten zu pflegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ein ungelöstes, aber auch natürlich ein sehr schwieriges Problem. Einerseits möchte man seine Verwandten nicht abschieben, irgendwie in ein Pflegeheim zum Beispiel. Andererseits ist es natürlich auch wirklich schwierig, sich persönlich drum zu kümmern. Nicht nur zeitlich, sondern das muss man ja auch können und ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Also das, ist so ein Thema, das mir eben auch aufgefallen ist.
Ja, und man wohnt heute ja häufig sehr weit weg von seinen Verwandten.
Genau, das kommt hinzu.
Was da vielleicht so ein bisschen dazu passt, es gibt jetzt ja immer wieder die Diskussion auch über also Hilfe zum Suizid sozusagen oder ne, also das, ob man da oder Esther, wolltest du auf was ganz anderes raus?
Nee, ich habe nur gerade gedacht, ist es Hilfe zum Suizid oder ist es nicht Hilfe zum also tatsächlich frei gewählten Tod, aber eben meistens, weil die Leute eben oft sehr krank sind. Also ich glaube, die Diskussion ist meistens, wenn Leute eben sehr, sehr krank sind, dass man sie da dann unterstützen
aber
kann.
Aber das kann ja trotzdem auch ein Suizid sein. Mhm. Also es gibt natürlich den Fall, die Leute sind, können sich selber nicht rühren. Also sagen wir mal wirklich, ist jemand jetzt von oben bis unten gelähmt, möchte jetzt sterben, da hat die Person tatsächlich wenig Möglichkeiten. Es gibt aber auch den Fall natürlich, jemand ist wirklich todkrank, weiß, in so und so vielen Monaten werde ich gar nichts mehr können und dahin siechen. Und ich möchte dem selbstbestimmt ein Ende setzen. Ja, der selbstbestimmte Tod, so ist vielleicht das bessere Wort. Und da gab es vor wenigen Monaten ein recht wegweisendes Urteil, dass also dieser, also das BGH, dass aber dieser Weg möglich sein muss, also dass auch der Tod selbstbestimmt zum Leben dazugehört. Und die Gegner, sage ich mal, dieses Wegs, die bringen aber oft hervor, dass dann ja die alten oder die sehr kranken Menschen oft unter Druck gesetzt würden. Wenn sie jetzt also wissen, oh, es geht halt vielleicht nicht mehr so lange und ich werde auf jeden Fall meinen Verwandten, ja, ich sag mal, zur Last liegen, also die werden sich um mich kümmern müssen, dass dann der Druck bestünde, dass sie vielleicht sich dann selbst umbringen oder eben mit Hilfe umbringen lassen. Und das, finde ich, geht ja auch so in die Richtung, ne? In dieses Hitomi, wie hieß das? Residence of Peace oder irgendwie so oder sowas in der Art, ne? Dass sie da jetzt also sich zurückzieht, weil sie will auch niemandem zur Last fallen. Und diese Angst ist bei, wie gesagt, Gegnern dieser selbstgewählten Todes auch da. Oder es wird als Gegenargument jedenfalls vorgebracht.
Ja, und ich finde das auch ein valides Argument. Also, dass man ja nicht Leuten suggerieren kann, dass das jetzt die verantwortungsvolle Art zu sterben ist.
Also, dass man das tun sollte. Ich finde, das kommt sehr drauf an, ehrlich gesagt. Nein, dass man das nicht tun sollte, natürlich nicht. Ja. Das ist ganz klar. Aber dass man das vielleicht tun kann,
ja,
wenn man möchte, natürlich selbstbestimmt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wie man das rausfindet, das sehe ich auch ein. Aber dass, wenn jemand weiß, also Beispiel fällt mir jetzt da diese Krankheit ALS ein, die auch Hawking ja hatte, ne? Dieser, was fängt, glaube ich, an mit Muskelschwund und dann geht aber auch das auf die Atmung. Also man kann dann ja einfach gar nichts mehr und stirbt da wirklich recht qualvoll, glaube ich. Und dass man, wenn man das weiß, dass man das, solange man das eben noch kann, selbst vielleicht beenden möchte, kann ich jedenfalls nachvollziehen. Gar nicht vor dem Hintergrund, dass man vielleicht niemandem zur Last fallen will, sondern dass man diese Qualen vielleicht einfach auch nicht haben möchte. Aber natürlich darf da niemand zu gedrängt werden, das ist ganz klar.
Ja, also das ist genau das, was ich meinte. Entschuldigung, also ich stimme dir da völlig zu in dem, was du gesagt hast, Franka. Was ich meinte, war nicht das, sondern was ich meinte, war eben, dass man nicht jetzt zum Beispiel älteren Menschen suggeriert, du bist schon über 70, nee, es wäre doch jetzt langsam mal an der Zeit, dass du deinen jüngeren Verwandten nicht mehr so auf der Tasche liegst und dich selbst, bevor es zu spät ist, irgendwie hier darum kümmerst.
Ja, absolut, genau, da stimme ich dir natürlich auch zu, ja.
Wie wird denn das Thema in Blade Runner betrachtet überhaupt? Also ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, dass es da um dieses Thema Alter und Tod ging.
Nee, ich glaube, das kam
sondern
überhaupt
eher
nicht vor.
Um das, um die, und also da war es für mich eher dieses, wie viel ist das Leben wert von Sklaven? Also wie viel ist das Leben wert von Androiden? Bei denen war das klar, also Alter war ja vorprogrammiert und die sterben früher als funktionieren oder gehen in den Ruhestand oder wie haben sie es genannt?
Also sie gehen jedenfalls kaputt.
Als automatisch, Androiden. Sie gehen kaputt automatisch, um dieses Problem sozusagen zu beheben, dieses gesellschaftliche Problem Alter. Und jetzt hat man hoffentlich die Anführungszeichen, die ich im Videostream gerade gemacht habe, auch akustisch gehört. Ich wollte jetzt nicht das Altern als Problem darstellen, sondern dieser Umgang ist bei der Hochhausspringerin sehr interessant, finde ich, denn da wurde nicht berichtet über Menschen, die alt sind, sondern da wurde einfach nur aus ihrer Sicht beschrieben, sie hat für sich beschlossen, ich habe keinen Mehrwert mehr für die Gesellschaft, ich kann in so eine Einrichtung gehen. Und da ist aber genau dieses Zwiespältige, wenn es schon so eine Einrichtung gibt, die dir suggeriert, wenn du den Wert für die Gesellschaft nicht mehr empfindest, komm zu uns, wir haben das hier automatisiert oder professionell aufgestellt. Das ist der normale Weg für jemanden, der keinen Weg mehr in der Gesellschaft sieht, jetzt hier seinen frei gewählten Tod zu vollziehen. Dann weiß ich nicht, ob da nicht schon starker Druck auch auf die Person wirkte. Also es kam mir zumindest so vor, als ob diese Hitomi da sehr viel Druck verspürte, auch diesen Weg gehen zu müssen, weil die Gesellschaft das von ihr verlangen würde.
Ich glaube, die Hitomi,
in ihrem Selbstbild.
Entschuldigung, ich glaube, die Hitomi, die ist ja sowieso so, dass sie ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hat und dass man ihr einfach ihr komplettes Leben auch eingebläut hat, wie jetzt ihr Weg auszusehen hat. Und deswegen denke ich, dass sie gar keine andere Möglichkeit eigentlich da sieht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Riva, die ja dann überhaupt nicht mehr das macht, was die Gesellschaft von ihr erwartet, sondern sich eben in diese Peripherien zurückzieht. Und es ist auch so beschrieben, dass man dann eben kein Druckmittel ja mehr hat ihr gegenüber, weil sie eben dieses Ziel, Lebensziel statt und es zu schaffen im Leben nicht mehr hat, sondern sich selbst entschieden hat und selbst gewählt hat, was sie denn machen möchte. Und was du aber jetzt gerade beschrieben hast.
Also klassischer Aussteiger.
Hast, genau. Mhm. Und was du jetzt aber gerade beschrieben hast, Till, das ist ja auch genau das, was wir in Schöne neue Welt auch haben. Und in Schöne neue Welt finde ich es ganz interessant, dass eben also Altern gibt es dort ja auch nicht. Ja, die Leute werden ja immer irgendwie schön gehalten mit Medizin, OPs etc., aber dass sie dann eben in diese, ich weiß gar nicht, wie diese Institute dort heißen, ich sage jetzt mal Hospize, weil ich kein anderes Wort auch habe, zurückgehen und dass aber dort auch immer schon kleine Kinder mitgebracht werden, die eben dann sehen, wie das denn ist, wenn Leute sterben und so weiter und das Ziel scheint auch mehr zu sein, den Kindern ein positives Bild zu übermitteln, als dass man sich tatsächlich um die Bedürfnisse dieser sterbenden Personen dann kümmert. Aber es ist eben wirklich mitten in der Gesellschaft. Man hat auch diese Türme von den Krematorien, das sieht auch jeder immer. Ich weiß gar nicht mehr, da steht auch irgendwas an der Wand, irgendwas Positives. Also da ist wirklich der Tod mitten in der Gesellschaft mit eingegliedert. Und mit seinem Tod, der Körper wird dann wieder verwertet für, weiß ich nicht, Dünger und so weiter. Also das ist wirklich alles für die Gesellschaft. Und da freut sich, glaube ich, die Ledina auch irgendwie drauf, dass sie dann der Gesellschaft doch noch was zugute tun kann. Also das scheint, wird dort so dargestellt, als wäre es eben sehr positiv.
Und die Hochhausspringerin war da jetzt aber in der Stadt eigentlich, habe ich jetzt nicht so gelesen zumindest, dass da ältere Menschen vorkommen. Ich weiß nicht, ob sie in der Geschichte einfach nur nicht vorkommen oder ob sie faktisch auch bei der Autorin im Kopf nicht vorkommen in der Stadt. Wie seht ihr das? Der Umgang mit Älteren?
Wird nicht thematisiert.
Wird nicht so richtig thematisiert.
Eine komplette Leistungsgesellschaft, also genau. Praktisch. Mhm. Die Älteren, die man sich da vorstellt, sind wahrscheinlich eher ältere Vorstandsvorsitzende oder sowas.
Ja.
Und die anderen Leute, die sind halt irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen in die Peripherien zurückgezogen.
Genau. Haben es nicht weiter geschafft und mussten halt wieder zurück. Job verloren.
Haben nicht mehr die Leistung gebracht, die eben notwendig ist, um in der Stadt bleiben zu können. Und dann mussten sie eben in die Peripherien zurückziehen.
Genau. Mhm. Was wir uns noch anschauen könnten, wenn ihr wolltet, wären die verschiedenen Arten von Überwachung, wie wir sie in den Romanen sehen. Ich glaube, Till, das hattest du dir gewünscht. Vielleicht möchtest du da auch was, möchtest du vielleicht auch damit anfangen?
Oder? Ja, voll reingeschmissen ins Thema. Jetzt Kontext-Switch.
Also vielleicht könnt ihr überlegen, wie ist es denn in den Romanen? Genau. Das wäre vielleicht der Ausgangspunkt.
Genau, also in Schöne neue Welt war es ja eher eine soziale Überwachung, ein sozialer Druck, jetzt nicht eine technische Überwachung, aber eine ganz klare Kontrollstruktur und soziale Überwachung. Nimm deine Drogen, folge den gesellschaftlichen Events, die du da einnehmen musst. Überwachung da sehr stark auch in der Kinder- und in der Erziehung, also in dem Aufzug von den Kindern, in dem Aufziehen von Föten, von Neugeborenen. Das wurde ganz strikt überwacht. Dann auch, wer in welcher Kaste jetzt zu sein hat, wurde überwacht.
Überwacht oder mehr so vorherbestimmt?
Ja, also durch Kontrolle dazu gebracht. Und auch wenn du das nicht eingehalten hast, also der John hat ja dann mal hier Drogen vernichtet. Und da wurde das ja schon klar überwacht, so hey, hier, da gibt es eine Eingreiftruppe, die dann deeskalierend Leute mit Drogen vollspritzt und sagt hier, es ist doch alles gut, wir wollen doch alle das Gleiche, hier tolle Gesellschaft und so. Also das wurde schon, es gab da schon die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Er wurde nicht in dem technischen Sinne überwacht, in dem sozialen Sinne schon, dass man sich an die Kastengepflogenheiten zu halten hat.
Darf ich da kurz mal unterbrechen? Ich hätte jetzt erstens gesagt, dass dieses Ganze, was so die Erziehung und Aufzucht und so weiter ausgeht, dass das eben alles stark kontrolliert ist, aber mehr, also nicht überwacht, sondern mehr im Sinne von so eine technische Kontrolle, wie jetzt in einer Fabrik. Dass man da...
Ja, und das ist... Genau, und ja, also da würde ich auch genau sagen, es ist jetzt nicht so eine technische Überwachung, wie wir sie von Videokameras her kennen oder von Internet-Tracking oder sowas. Diese Überwachung, die wir heute betrachten, die sehe ich da jetzt nicht in der schönen neue Welt, aber ja, schon eine ganz klare Kindern. Kontrolle und Überwachung auch, und mit Überwachung meine ich, ja, es ist so ein Grenzding, ja, zwischen Kontrolle und es wird kontrolliert, wie viele welcher Kaste herangezogen werden. Und da wird
das
auch.
Das ist mehr doch so eine Planwirtschaft.
Ja, und okay, oder? Dann. Ich hatte das eher so auch als Überwachung der Gesamtgesellschaft, so hier, wie funktionieren wir als Gesamtgesellschaft gut und was brauchen wir? Und dann ziehen wir uns kontrolliert die heran, die wir aus gesamtgesellschaftlichen Gründen brauchen. Aber vielleicht verrenne ich mich da mit dem Begriff Überwachung an der Stelle.
Ja, doch, im Endeffekt ist es so, dass sie die Leute so stark schon vorab kontrollieren, indem sie ihr Schicksal vorherbestimmen, dass sie am Schluss eine Überwachung im Sinne von wir spionieren ihnen technisch die ganze Zeit hinterher überhaupt nicht mehr nötig haben.
Genau.
Ja, also da ist es dann eher wirklich dieses Soziale, du musst in deiner Kaste das machen, was du tust, und dort wird getratscht und dann ist es eine soziale Überwachung.
Aber das würde ich auch nicht unbedingt sehen, weil das machen die einfach so. Das machen die nicht, weil die anderen, also die, vor allem die unteren Kasten machen das nicht, weil die anderen über sie reden. Bei der Lenina sieht man schon, okay, hier nicht zu lange mit dem Gleichen ausgehen und so weiter. Also da hat man das schon so ein bisschen. Also das ist vielleicht, je höher es geht, desto mehr. Aber ob man da tatsächlich jetzt von einer Überwachung sprechen würde, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also finde ich den Begriff hier schwierig.
Sozialen Druck vielleicht.
Ja.
Aber ich habe das schon auch so wahrgenommen, dass es eine Kontrolle, soziale Kontrolle, Überwachung, Druck, wie man es nennen möchte, dass das schon da ist. Vielleicht, ja, je höher die Kaste, desto mehr. Ja.
Ich glaube, also je höher die Kaste, desto weniger klappt das mit dieser Konditionierung, weil man ja Leute braucht, die selbst nachdenken. Also sie können nicht einfach nur so reagieren. Und dann hat man eben institutionalisierten sozialen Druck. Also sie wissen auch, wie man sich richtig verhält. Und Leninas Freundin sagt ihr das da zum Beispiel. Wir hatten auch, Till, du hattest das, glaube ich, damals genannt, da gab es mal so einen Abend, wo der dann irgendwie in so einer geplanten Orgie geendet ist. der auch so quasi religiöse Züge hat. Also da zum Beispiel waren 12 Leute eingeladen, also wie zum Beispiel die Jünger. Es wurde dann gemeinsam Wein, ich glaube auch auf dem gleichen Kelch getrunken. Also das war schon, und dann wurde der Ford angebetet oder der Freud, vielleicht auch beide, genau. Aber es hatte schon so sehr religiöse Züge. Und vielleicht, haben sie einfach da vor der Religion auch gelernt. Also in der Religion hat man ja auch Gebote und so weiter und feste Verhaltensregeln. Vielleicht ist das etwas, was hier einfach übernommen wurde dann. Ja.
Ja, also, aber was vollkommen klar ist im Kontrast zu der Hochhausspringerin, ist in Brave New World fast keine Überwachung vorhanden. In der Hochhausspringerin gibt es ja gefühlt alles, was überwacht wird, alles, was technisch heute möglich ist, wird dort benutzt, um eben die Riva wieder zum Springen zu bringen, also sprich vollständig zu überwachen, zu diagnostizieren, was sie denn jetzt eigentlich für ein Problem hat, mit dem Ziel, dass die Hochhausspringerin dann wieder springt. Und da ist also die Überwachung im Prinzip auf allen Ebenen da. Mhm. Health Tracker, Bewertung deiner Arbeit auf kleinster Ebene, also jede Notiz, die man sich macht, wird dann auch nochmal vom Chef gegengelesen und bewertet, und das geht dann irgendwie in einen Score ein, der dann berechtigt, in einer höheren Wohnung zu wohnen oder in einer besseren Gegend zu wohnen. Und die Bewertung von anderen geht da ständig ein. Dann, wenn du Probleme hast, sprichst du nicht mit Menschen, sondern hast du bitte die App oder den Dienst, den Service der Firma zu nutzen, die dann diese Informationen, die dann dort eigentlich als heute, würden wir sagen, vertraulich sind, dann genutzt werden die medizinischen Diagnosen, um die Bewertung in der Firma zu ändern. Und das ist halt eine ganz, ganz, ganz krasse Überwachung. Halt im absoluten Kontrast jetzt zu Brave New World.
Mhm.
Bei Blade Runner habe ich auch nicht so richtig diese krasse Überwachung gesehen. Da war es eher die Suche und das Finden von eben den Androiden. Und wenn man sie jetzt als Sklaven bezeichnet, ist ja so diese große Fragestellung, sind jetzt Androiden eigentlich die Sklaven dieser Gesellschaft? Wann ist ein Mensch ein Mensch? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da gibt es halt so offensichtlich eine Gruppe von, nennen wir sie Individuen, die ganz stark gesucht wird und wo es Straßensperren gibt, immer wieder Personenkontrollen, um rauszufinden, ob dieses Individuum ein Mensch ist oder ein Androide. Und da gibt es jetzt so eine Art staatliche Überwachung des Reiseverkehrs, sag ich jetzt mal, die jetzt aber nicht im Vordergrund der Geschichte steht, überhaupt nicht, sondern das wird halt so erwähnt, dass es das auch gibt, aber dort ist der Überwachungsaspekt jetzt auch nicht, ich würde ihn ähnlich einschätzen wie bei Brave New World von der Intensität her. Und dann
ist es mehr so Kontrolle als Überwachung. Also wir bauen halt hier mal eine Straßensperre hin und schauen alle an, ob sie dann möglicherweise entweder künstliche Lebensformen sind oder Spezialfälle, und danach lassen wir sie auch erstmal wieder von dannen ziehen.
Genau.
Also, ja, die Androiden nicht rausgezogen werden direkt haben. Getötet.
Ja, wir reden natürlich
die
nur
anderen
von den
Leute,
Menschen.
Meine ich.
Ja, und es gibt ja aber auch die Fälle, weil du jetzt sagtest, diese Spezialfälle, also anscheinend werden ja irgendwie auch alle getestet, dass dieser, wie hieß er, Das Schwarzenhirn, Isidor, genau, dass der ja irgendwie auch getestet wurde und eingestuft als Spatzenhirn und deswegen mehr als das, was er jetzt ist, kann er ja auch nicht werden. Ne? Also es gibt schon.
Vor allem darf er keine.
Ja, eine
Kinder
Kontrolle
kriegen.
Dann eher. Ja, genau. Und wenn das Leute erfahren, dann ist er natürlich auch gleich sozusagen in einer Schublade und kommt da auch nicht mehr raus.
Ja, ganz genau.
Ob das jetzt bei der Arbeit ist oder sonst wie.
Ja, da ist das dann eher so ein gesellschaftliches Kastenerhalten-Thema.
Ja.
Kasten erhalten?
Naja, dass die Kasten in sich das erhalten wollen, hey, wir wollen nichts mit einem Spezialen zu tun haben, beziehungsweise dann der eigene Druck. Ich bin noch kein Spezialer, aber ich könnte absteigen und es ist total wichtig, dass ich nicht absteige und der nächste Test steht bevor und
ja, aber der nächste Test steht bevor, weil, oder die, das, es heißt ja dann eben auch, dass du krank bist. Also, dass du, es ist ja etwas, was eben durch die Strahlung, die eben allgegenwärtig dort ist, hervorgerufen wird. Und die dann eben, also ich stelle mir das mehr so vor, wie wenn man, weiß ich nicht, zu einer Gesundheitskontrolle geht und dann überlegt, weiß ich nicht, habe ich jetzt vielleicht Krebs oder was auch immer, was ja eine ganz schlimme Diagnose wäre. Und selbstverständlich, ja, hier hat es dann auch, also was bei uns natürlich nicht so ist, ist, dass ich dann die Reisefreiheit eingeschränkt habe und zwar dauerhaft, nicht nur 2 Wochen Quarantäne, sondern man darf zum Beispiel eben nicht dann auf den Mars auswandern und man darf auch keine Kinder bekommen. Aber das habe ich mir jetzt mehr so vorgestellt, als dass ich jetzt hier tatsächlich von so einem Kastenwesen ausgegangen wäre oder von ja, sowas in der Richtung. Franka?
Ja, aber ich finde schon, dass es das dann dazu führt, dass man eben aus der Gesellschaft ein Stück weit auch rausgedrängt wird. Von daher ist es vielleicht beides. Aber es ist schon eben so eine Einteilung und nicht wie bei uns, du hast jetzt Krebs, was können wir da tun, so in die Richtung, sondern eher, du hast da irgendwas, was wir, ne, woher das auch immer kommt. Es muss ja auch nicht sein, dass jemand, der jetzt nicht den super Top-Wert bei einem IQ-Test macht, verstrahlt ist, sondern vielleicht auch einfach so begabt ist, wie er halt ist. Dann aber eher, dass der nächste Schritt nicht ist, wie können wir da dir was Gutes tun sozusagen oder dich fördern, sondern eher so, du bleibst lieber mal ein bisschen weg.
Genau. Da stimme
so
ich dir völlig zu.
Da,
genau, das stimme ich
euch
völlig
ja nichts
zu.
Ansteckendes ist, ne, sondern
genau.
Ja, einfach ist halt jetzt so.
Und da war ja auch die Frage, denn sind diese Tests zuverlässig? Also
genau, ja.
Testen sie eigentlich das Richtige? Was ist eigentlich, wenn bei so einem Test rauskommt, bei einem Menschen rauskommt, dass er ein Verhalten zeigt wie ein Androide?
Ja, aber das sind ja andere.
Wie gehen
also,
wir denn damit dann eigentlich?
Das
um?
Stimmt, aber.
Das sind ja zwei verschiedene
genau,
Tests.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Also die Void-Kampftests sind nicht die, mit denen die Spezialen gefunden werden.
Und da ist nicht die Frage gestellt, ob das zuverlässig ist. Also das könnte man natürlich dann auch nochmal überlegen, aber es wird im Roman so nicht aufgeworfen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ah, Überwachung, ganz genau. Das war eigentlich das, worüber wir geredet haben. Ich dachte, was war denn jetzt? Wieso sind wir jetzt da nochmal drauf gekommen? Genau. Und ich würde jetzt aber fast vorschlagen, dass wir ja über diese 3 Romane auch einzeln gesprochen haben und da eben auch diese Themen aufgeworfen haben. Und dass wir vielleicht darauf verweisen. Also vielleicht können wir nochmal, was du gerade schon gesagt hast, Till, die Hochhausspringerin ist da, denke ich, am nächsten an dem dran, was wir tatsächlich auch bei uns schon haben oder haben könnten. Was wir rausgelassen haben, ist dieses Social Scoring, was für China vor 2, 3 Jahren sehr viel in den Medien war und was, glaube ich, also eigentlich letztes Jahr umgesetzt, auch staatlich umgesetzt werden sollte, und zwar verpflichtend und dann aber auf dieses Jahr verschoben wurde. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, wie da der aktuelle Stand ist und deswegen hatten wir gesagt, wer sich da kundig machen möchte, der kann das sehr gerne tun, aber wir lassen es jetzt hier mal raus, genau. Aber die anderen Sachen, die sind, glaube ich, da doch von uns eher ferner.
Wir haben ja eigentlich in unserer Liste für das Social Scoring auch nochmal einen Spezialroman, der sich viel damit beschäftigt. Vielleicht können wir es da dann nochmal rausziehen.
Nämlich?
Super Sad True Love Story.
Oh, den würde ich tatsächlich sowieso gerne nochmal, bald nochmal lesen. Genau, den kann ich tatsächlich empfehlen. Und dann wollte ich euch nämlich sowieso fragen, wie fandet ihr denn die drei Romane? Welche hat euch am besten gefallen? Gab es welche, die euch irgendwie gar nicht so zugesagt haben im Nachhinein oder wo ihr gedacht habt, boah, verschenkte Lebenszeit hier, wie sah es denn aus?
Also ich fand Schöne neue Welt irgendwie nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht so gepackt. Die Hochhausspringerin fand ich gut. Und Blade Runner, das kannte ich eben irgendwie, da kannte ich den Film schon von vor Jahren, also diesen alten Film. Und muss aber sagen, dass der Film für mich deutlich spannender ist als das Buch irgendwie. Ich fand das, ja, in dem Buch ist halt immer diese, gefühlt nur diese Suche nach diesen Androiden. Oder sind es jetzt Androiden oder sind es keine? Und die dann umbringen. Also das fand ich den Film irgendwie spannender, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das sonst selten sage.
Das ist ja lustig, weil ich tatsächlich den Film gucken wollte, bevor wir die Folge aufgenommen haben, aber habe ihn abends zu spät angefangen und musste irgendwann dann aufgeben und ich habe ihn dann gar nicht jetzt fertig geguckt. Also ich kannte den auch schon mal, aber irgendwie hat es mich jetzt auch nicht gedrängt, den nochmal fertig zu gucken. Und den Roman dagegen, den fand ich auch tatsächlich witzig. Da sind so witzige Dialoge drin. Also ich finde, der hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Und Schöne neue Welt hatte ich viel langatmiger in Erinnerung. Irgendwie hatte ich gedacht, da wären so seitenweise so philosophische Erklärungen über die Welt. Und die habe ich jetzt irgendwie beim zweiten Mal lesen gar nicht mehr so wahrgenommen.
Die sind aber immer noch da. Also vielleicht hast du nur die Philosophie letztes Mal, als wir uns lange darüber unterhalten haben, in der Stadtbibliothek jetzt mehr verinnerlicht und sie kam dir jetzt nicht mehr so.
Also diesmal dachte ich jedenfalls nicht, boah, wie viele Seiten geht denn das hier noch? Also diesen Effekt hatte ich dieses Mal nicht. Aber ich finde auch, die Hochhausspringerin kann man wirklich sehr gut lesen. Da passiert einfach auch wirklich viel und also es sind ja eigentlich nur ganz wenige Tage, aber man kann irgendwie so man kann so gut mitverfolgen, wie es der Hitomi irgendwie immer schlechter geht, das Herz immer mehr rast. Man fühlt praktisch so ihre Kopfschmerzen, die sie da irgendwie ständig hat. Also das, finde ich, den Roman kann man wirklich gut lesen. Phil, wie ging's dir?
Ja, also ich würde mich da auch anschließen. Also Hochhausspringerin ist deutlich leichter gewesen zu lesen und zu ging mir leichter von der Hand als die anderen beiden Werke. Genau das. Ich habe mir ein anderes Ende gewünscht bei der Hochhausspringerin, um ehrlich zu sein. Aber
man kann nicht alles haben.
Richtig. Ich habe das Gefühl gehabt, dort sind wichtige Fragen gestellt worden, wichtige Themen angesprochen worden, aber eben nicht so schwer verdaulich, sag ich jetzt mal, oder nicht so deutlich wie bei den anderen. Also bei Blade Runner hatte ich deutlich eher das Gefühl, dass es eigentlich ja so sarkastisch-ironische Töne auch drin hatte, wie Esther gesagt hat, so witzige Anekdoten, auch so Absurditäten, die im Film jetzt so gar nicht vorkommen. Ich fand das Buch deutlich besser als den Film. Ich habe da viel mehr diesen Konflikt, auch dieses, was machen wir dann, wenn es keine Tiere mehr gibt? Wer sind wir eigentlich? Ab wann sind wir Menschen Menschen? Und ist es uns erlaubt, elektronischen oder elektrischen Geräten das Leben zu nehmen? Und wer sind wir eigentlich? Und wann sind wir Menschen Menschen? Das ist deutlich stärker gewesen in dem Buch als in dem Film, habe ich das Gefühl gehabt.
Das stimmt.
Ja, der Film ist anders gemeint. Da können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, also deswegen hätte ich jetzt gesagt, der zweite Film ist deutlich besser, finde ich, wenn man das Buch kennt. Aber das Buch ist, würde ich empfehlen, vor dem ersten Blade Runner Film.
Den zweiten Film, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, es ist einfach, also die Stimmung ist viel näher an dem, die mir übers Buch rüberkam. Bei Brave New World ist es, was Franka sagt. Kann ich mich nur anschließen.
Ganz kurz vielleicht nochmal zur Hochhausspringerin. Die Hochhausspringerin ist jetzt natürlich auch wirklich der neueste von diesen drei Romanen. Also der ist in unserer Zeit geschrieben und stellt auch mehr oder weniger unsere Gesellschaft ja dar. Dentaku, ich glaube, du hattest letztes Mal auch den Begriff 20 Minuten in die Zukunft Roman. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel
ist. Das ist zumindest eine gängige Bezeichnung.
Ja, genau. Und ich finde, das merkt man hier tatsächlich, ja. Und die anderen beiden Romane, die sind halt einfach schon deutlich älter und nicht so an dem, an unserem dran. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum uns jetzt die Hochhausspringerin irgendwie vertrauter ist.
Ja, also ich finde auch, also von den drei Romanen mit der Hitomi Yoshida kann man sich als Person am ehesten identifizieren. Mhm. Dass deren Nöte kann man verstehen, leichter auf einer Gefühlsebene statt auf Verstandesebene im Vergleich zu den Problemen, die eben Rick Deckard hat, mit ob er sich eine Ziege kaufen sollte oder.
Ja, und in so einen Kopfgeldjäger kann ich mich auch nicht so gut hineinversetzen.
Nee, das ist irgendwie schwierig. Aber ich bin trotzdem, ich bin großer Fan des ursprünglichen Blade Runner Films, aber der ist halt eine moderne Version eines Film Noir und überhaupt gar nicht wirklich eine werkgetreue Verfilmung dieses Buchs. Grundsätzlich eigentlich nur in Anlehnung an das Buch geschrieben worden.
Ja.
So wie viele andere Sachen bei Philip K. Dick ja auch auf erheblich anderen Geschichten basieren, also die bei Dick teilweise sehr viel kürzer oder sehr viel länger sind. Also wir haben ja bei den Blade Runner Besprechungen auch noch einige Sachen aufgezählt, wie zum Beispiel Total Recall, das auch auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick basiert und das auch komplett anders ist als die Kurzgeschichte. Vielleicht sollte man die Filme dann teilweise einfach auch als getrennte Kunstform betrachten an der Stelle.
Genau. Ja, das stimmt. Ja. Als ich jetzt nämlich das Buch gelesen hatte, Entschuldigung, da habe ich nämlich auch gedacht, aber in dem Film war das irgendwie alles anders. Also ich hatte da auch, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das mehr so eine Anlehnung ist. Ja. Till, du wolltest gerade.
Ja, genau. Ich hatte das Gefühl, dass das letzte Buch vielleicht auch am nächsten an den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen halt dran ist, die wir schon durchgemacht haben, seitdem die Bücher erschienen sind. Weil gerade dieser Technik, Internet, globale Rechner, KI-Gedanke oder technische Möglichkeiten, sag ich jetzt mal, sind dort deutlich näher an dem, was gerade ist. Und da muss ich sagen, hat sich unsere Gesellschaft schon massiv verändert, gemessen an dem, wo wir herkamen. Und dieser Wandel der Gesellschaft hat im Prinzip aus meiner Sicht schon stattgefunden oder findet massiv gerade statt durch den Einfluss der Technik, den wir da haben. Und den haben die jetzt so nicht vorhergesehen, sag ich jetzt mal. Es sind die gleichen, es sind ähnliche Fragen. Es sind total menschliche Fragen, die sie befassen. Also mit denen sie sich befassen. Aber die Hochhausspringerin ist da halt deutlich näher dran, an dem Ist-Zustand.
Okay. Habt ihr noch irgendetwas anderes hinzuzufügen? Die letzten Male war es mehrmals so, dass jemand sagte, ja, jetzt hast du einfach Schluss gemacht und ich wollte doch noch dieses und jenes anmerken. Nicht, dass uns das jetzt wieder passiert.
Nee. Okay. Ich glaube, wir können schließen und ja, kommen dann wieder zurück mit drei neuen Romanen.
Ja, aber
ich weiß aber jetzt noch nicht, welche.
Nee, genau. Und das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Also wir haben das ja, wir haben schon die Workshop-Reihe in Kooperation mit der Stadtbibliothek Stuttgart damals konzipiert und dann auch alles durchgeführt. Und auch jetzt die Podcasts, haben wir halt eben überlegt, als Corona angefangen hat und die Stadtbibliothek keine Veranstaltungen mehr durchführen konnte, was können wir denn jetzt machen? Wollen wir das mal probieren in einem Podcast, ob das denn auch geht? Und werden wenn denn alles jetzt gut läuft, im Herbst auch wieder zu Veranstaltungen übergehen und sind deswegen jetzt mit der weiteren Planung für unsere Podcast noch nicht ganz, also ist noch nicht so ganz ausgereift. Aber wir wollten darauf hinweisen, dass wir auch eine Homepage haben, nämlich digitalealbträume.de, und zwar Albträume mit einem B und mit AE geschrieben, auf der man eben nicht nur den Podcast abonnieren kann, sondern auch Kommentare hinterlassen kann. Und man kann den Podcast auch tatsächlich mit dem Podcatcher der Wahl abonnieren und hat dann eben auch die, die Shownotes, die wir immer bereitstellen, die Stadtbibliothek. Ich denke, dass uns viele über die Stadtbibliothek hören. Und wenn man das über den Feed der Stadtbibliothek macht, hat man auf alle Fälle den Vorteil zurzeit, dass es dort früher veröffentlicht wird. Also man hört die Folgen oder kann die Folgen dann schneller hören. Aber die Stadtbibliothek liefert bisher keine Shownotes mit aus. Ich weiß nicht, inwiefern das geplant ist, aber zurzeit machen sie das eben nicht. Und ich persönlich finde das oft ganz hilfreich. Also ich gucke da nicht immer rein in den Shownotes, aber doch immer mal, vor allem wenn es irgendwie ein Thema gibt, wo ich sage, ach, da kenne ich irgendwie jetzt gar nichts zu, was genau ist das denn eigentlich, dann haben wir da eben das in den Shownotes höchstwahrscheinlich aufgeführt und wir haben es auch so gemacht, dass wir da wirklich sehr viel verlinkt haben, also jetzt nicht gesagt haben, naja gut, das gehört ja wohl aber dazu, dass man sich mit diesem oder jenem Thema auskennt, sondern wir haben da relativ viel aufgeführt, teilweise sind das dann nur Links zur Wikipedia, aber teilweise auch zu weiterführenden Artikeln oder Podcasts etc. Also ich persönlich würde es als Mehrwert empfinden. Und was wir jetzt eben noch nicht so ganz genau wissen, ist, wie geht es denn jetzt weiter? Wird die Stadtbibliothek auch ihr Podcast-Portfolio weiter ausbauen? Ich gehe jetzt erstmal davon aus. Aber wenn man eben den Feed bei uns abonniert, dann wird man auf alle Fälle die Folgen bekommen, wenn auch vielleicht etwas später als bei der Stadtbibliothek, weil es eben ja auch sein könnte, dass die Stadtbibliothek beschließt, dass sie sich jetzt nicht mehr so auf Podcasts konzentrieren. Aber das weiß ich, wie gesagt, einfach noch nicht. Habe ich noch was vergessen?
Die Kommentarfunktion.
Ich glaube nicht.
Die Kommentarfunktion habe ich, glaube ich, haben wir ja schon mehrmals erwähnt, aber wir erwähnen sie nochmal. Also auf digitalealbträume.de gibt es die Möglichkeit, zu den einzelnen Folgen Kommentare zu hinterlassen. Und nachdem wir bisher wirklich keine Werbung mit dieser Seite gemacht haben, gibt es auch keinen einzigen Kommentar. Ihr habt also die Chance, da Kommentare zu hinterlassen. Und wir sind gespannt. Wir haben auch von einem Hörer schon gehört, der uns tatsächlich regelmäßig hört und vielleicht möchte der ja mitdiskutieren. Und, das fällt mir dabei aber ein, das wollte ich auf alle Fälle noch sagen. Wie gesagt, wir planen, dass wir im Herbst auch wieder Veranstaltungen in der Stadtbibliothek stattfinden lassen. Zurzeit ist so Ende Oktober auf alle Fälle ins Auge gefasst und da laden wir natürlich alle herzlich dazu ein, dass sie dann zu uns kommen und auch mit uns diskutieren. Jetzt haben wir, glaube ich, aber alles gesagt, gell? Ja.
Genau.
Abonnieren, ja. Glocke drücken und so. Ach nee.
Also dann hoffe ich, wir sehen uns.
Falsches Medium.
Wir sehen uns im Herbst und sag erstmal tschüss.
Tschüss.